At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es ist soweit. Euer Football-Lieblingspodcast startet ab heute in die traditionellen Division-Previews. Denn, und das ist das unglaublich Schöne, in rund 2 Monaten startet die NFL bereits in ihre neue Saison. Wir beginnen heute mit dem hohen Norden und nehmen euch mit in die AFC North und in die NFC North. Es geht also um die Packers, Lions, Bears und Vikings sowie um die Steelers, Ravens, Bengals und Browns. Wie gut ist euer Team in 2024? Wer ist euer X-Faktor? Wir sagen es euch. Wir, das sind heute am Tag der Country-Musik. Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Hallo, Kutsche. Ich finde es schade, dass wir heute keinen ÖFB-Podcast machen, aber können wir uns mehr auf Football konzentrieren.
Grille vom Kicker ist auch am Start. Moin, Grille.
Servus zusammen. Und apropos Country, da bin ich ja letztens echt mal ein bisschen reingerutscht, weil Country macht ja viele Crossover mit anderen Genres, also Pop auch und so weiter, aber es gibt auch Country-Metal zum Beispiel. Also da kann man mal abtauchen.
Da kannst du ein Country-Metal. Swiftie eigentlich?
Ich bin kein Swiftie, nee.
Aber dein Sohn ist Swiftie.
Ja, du hast es verraten jetzt.
Travis Kelce ist stolz auf deinen Sohn.
Ja, irgendwie ist er da mal reingerutscht und immer wenn Taylor Swim, sagt er dann immer, kommt, dann muss man das laufen lassen.
Ihr habt ihn gerade schon kurz gehört. Michael vom Kicker ist auch am Start. Moin, Michi.
Hi, Kutsche. Ja, freue mich besonders auf die Folge heute. Ich glaube, zwei der spannendsten Divisions, die wir da jetzt gleich zum Anfang haben. Vielleicht sogar die zwei spannendsten.
Detti und ich möchten uns jetzt schon bei euch entschuldigen, falls es uns nicht gelingt, diese beiden Packers-Jünger vom Kicker in den folgenden Minuten einzufangen. Wir geben aber unser Bestes. Einmal einleitend. Für mich ist ein X-Faktor ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, von dessen Leistung letztlich maßgeblich abhängt, ob eine Mannschaft dauerhaft Erfolg hat oder nicht. Gibt es da eurerseits Einsprüche, grundlegende Differenzen?
Ich glaube, wir haben nicht nur Spieler.
Ja, zum einen, zum anderen würde ich noch ergänzen wollen, dass ein X-Faktor natürlich auch so ein bisschen ein fehlendes Puzzlestück sein könnte. Oder so ein bisschen Spieler, der unter dem Radar fliegt und der aber dann im Endeffekt den Unterschied ausmacht. Und man muss natürlich auch immer bedenken, was hat das Team, über das wir dann sprechen, einen jeweiligen Anspruch? Also geht es hier um den letzten Schritt zum Super Bowl oder geht es darum, einfach einen großen Schritt in Richtung Playoffs zu machen?
Genau. Oder was einfach in den letzten Jahren insgesamt in dem jeweiligen Team gefehlt hat, ob dann dieser Spieler oder auch Trainer halt genau das bringen kann, damit es in dem Bereich eben einfach besser wird.
Gut, haben wir das einmal geklärt. Bevor wir richtig einsteigen, noch ein Tipp. Adrian Franke, der Kicker-Kolumnist, ihr kennt ihn alle, ist aus seinem wohlverdienten Urlaub zurückgekehrt, war schon wieder fleißig in der Kicker-App und auf www.kicker.de findet ihr seine aktuelle Kolumne, die sich mit den interessantesten Training-Camp-Battles beschäftigt, also mit Zweikämpfen auf jeweiligen Positionen, wo richtig Feuer drin ist, in denen sich in den nächsten Wochen entscheiden wird, wer denn da Starter wird, wer vielleicht erstmal auf der Bank Platz nehmen muss, beziehungsweise wer eventuell noch gecuttet wird, bevor dann die Saison richtig losgeht. Die AFC North werdet ihr in dieser Kolumne auch finden und mit der starten wir jetzt. Und den Anfang macht Michi mit den Cleveland Browns. Wer ist bei den Browns, Michi, dein X-Faktor?
Ja, vielleicht eins, was wir noch vorausschicken sollten. Ich glaube, wir haben gesagt, wir nehmen keine Quarterbacks als X-Faktor, weil es ein bisschen zu einfach ist. Und ja, gerade bei den Cleveland Browns wäre es eigentlich ziemlich offensichtlich, dass natürlich der Deshaun Watson der X-Faktor ist, von dem da sehr viel abhängen wird in der nächsten Saison, weil alles andere in dem Roster sieht eigentlich ziemlich gut aus. Also die Defense hat praktisch keine Schwachstellen, sollte auf dem Papier wahrscheinlich eine der besten Defenses in der NFL sein. Die O-Line ist stark, das Waffenarsenal sieht jetzt mit der Verpflichtung von Jerry Jeudy auch ganz solide aus. Deswegen habe ich mich gefragt, was braucht Deshaun Watson am ehesten, um erfolgreich sein zu können? Also er braucht so viel Unterstützung wie möglich nach diesen ja turbulenten und schwierigen Jahren, die er da hatte, um es mal noch freundlich zu umschreiben. Und da braucht er ein starkes Run-Game. Deswegen ist mein X-Faktor tatsächlich ein Running Back, auch wenn ich da oft drauf rumhacke. Und zwar ist es Nick Chubb. Und warum ist er das? Ja, wir wissen, die Browns sind fast überall gut aufgestellt. Was wissen wir nicht? Wie gut wird Deshaun Watson sein? Und wir wissen nicht, wie gut wird Nick Chubb zurückkommen und wird er überhaupt zurückkommen? Also dem hat's ja in Woche 2 letztes Jahr komplettes Knie zerschossen. Da war es ziemlich, mit so ziemlich allem, was drin war, was war irgendwie kaputt. Meniskus war kaputt, Innenband kaputt, Kreuzband angerissen. Musste 2-mal operiert werden und ja, es will noch niemand so richtig sagen, wann er wieder spielen kann. Der letzte Stand war wohl, dass er während der Saison wieder reinkommen könnte. Und dann ist es natürlich so, bei einem 28 Jahre alten Running Back, der hat die Grenze überschritten.
Der oh Team, ja.
Der hat die schon lange überschritten. Mit so einer Verletzung ist dann die Frage, kann der überhaupt noch mal anknüpfen an die Form, die er davor hatte? Ich würde es mir sehr wünschen, weil ich ihn wahnsinnig mag als Spieler. Also für mich ist Nick Chubb der beste reine Runner gewesen in der ganzen Liga in den letzten Jahren. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist die Chance halt eher klein und dann wird es wahrscheinlich jetzt erstmal in die Saison gehen mit einem Committee, mit Jerome Ford, Deontay Foreman haben sie noch geholt und Nyheim Hines auch. Ford war letzte Saison schon da, der ist wahrscheinlich dann auch der erste Running Back, der Lead Runner. Daddy, du bist ja, glaube ich, auch Jerome Ford-Fan. Ich fand ihn auch nicht schlecht, aber er ist halt jetzt, finde ich, nicht so der Difference-Maker, wie es ein Nick Chubb sein könnte, wenn der wieder fit wäre. Und ich bin davon überzeugt, dass die Browns mit Kevin Stefanski als Head Coach, als Playcaller auch in den Playoffs eine große Rolle spielen können. Und bis dahin könnte ja Nick Chubb wieder fit sein. Deswegen bin ich gespannt. Also ich meine, die sind mit Joe Flacco und Jerome Ford letzte Saison schon ins Wildcard-Game gekommen. Dann könnten sie mit Deshaun Watson und Nick Chubb auch weiterkommen. Oder wie ist da eure globale Meinung zu den Browns?
Ja, wir haben ja vorher drüber gesprochen, dass wir schon uns hauptsächlich Spieler anschauen, die da X-Faktoren sein können. Für mich ist bei den Browns natürlich, da passt es ganz gut rein thematisch, Ken Dorsey ein wichtiger Faktor. Der neue Offensive Coordinator, der ist tatsächlich ja letztes Jahr in der letzten Saison während der Saison gefeuert worden bei den Buffalo Bills. Ich glaube nach einer Niederlage gegen die Broncos, als sie da ziemlich abgestürzt sind und dann mit Joe Brady dann wieder einigermaßen in die Spur gefunden haben offensiv, aber das ist für mich schon eine Frage, gerade dann eben auch hinsichtlich Deshaun Watson. Ne? Also A, ist er überhaupt noch der Spieler? Kann er der Spieler sein, der er mal war? Und wir haben es jetzt wirklich schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Und kann ihm Ken Dorsey da so ein System hinpuzzeln, dass das so passt? Und da gehört natürlich Nick Chubb dazu. Aber wie du schon sagst, das war halt jetzt die zweite Rekonstruktion des gleichen Knies in seiner Karriere. Also der hat sich ja in Georgia, also teilweise, ich habe es nochmal gesehen, der war teilweise im gleichen Team mit Todd Gurley und Sony Michel und hat sich da schon schwer am Knie verletzt bei Georgia und ich glaube, das war auch der Grund, dass Sony Michel vor ihm gedraftet wurde. Ich glaube, Michel ja in der ersten Runde, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert und die Karriere ist eigentlich vorbei und Chubb ist dann, glaube ich, Anfang der zweiten von den Browns gepickt worden. Also ich würde es ihm wünschen, weil ich ihn auch sehr mag und wenn man sich überlegt, die letzte volle Saison war 2022, da hat er über 1500 Rushing Yards gehabt und 12 Touchdowns. Da wird er vermutlich nicht mehr hinkommen, aber in der Offseason gab es schon, ich meine klar, die Reviews, die da kommen, sind immer positiv, aber sein Trainer, der ihn da betreut, der Running Back Coach, den er sich da privat engagiert hat, der hat gesagt, er wusste gar nicht, welches Knie verletzt ist, weil das so beeindruckend ist, wie er da performt. Aber natürlich, was soll er sonst auch sagen,
Grille? Das mit dem X drauf.
Ja, genau.
Also ich find's ziemlich spannend, weil gerade letzte Saison, wenn man sich zurückerinnert, als dann Flacco ja reinkam und mit Ford das gemacht hat, dann hat sich das Spiel ja auch verändert. Also Flacco hat ja dann doch mehr den Ganzlinger spielen dürfen. Der hat ja dann deutlich mehr Yards auch immer produziert, natürlich auch Fehler gemacht, aber Deshaun Watson war ja dann doch eher der Russell Wilson verkappte Game Manager auch die ganze Zeit, weil einfach er nicht in seine Form zurückkommt. Also daran hängt's einfach und da ist Nick Chubb natürlich extrem wichtig, aber deswegen haben sie ja, denke ich, weil sie wissen, okay, wir können vielleicht in ein paar Spielen nochmal so einen Durchbruch vielleicht erwarten, aber deswegen weiterhin mit Ford und dann Himes auch noch geholt. Also da denke ich, wird sich das schon in der gesamten Saison schön aufteilen, auch wenn er dann zurückkommt, dass er da ihn nicht verheizen, weil gerade wenn es dann Richtung Playoffs geht und da sind die Browns mit ihrer Defense natürlich in der Unterhaltung mit drin, dann brauchst du ihn gerade in den allerwichtigsten Spielen. Ich denke, da werden sie einfach ganz, ganz vorsichtig in die Saison starten und dann eben auch mit Deshaun Watson schauen und an der O-Line, die haben sie ja auch nochmal aufgejüngt im Draft mit Zack Sinter zum Beispiel als neuen Guard. Da einfach erstmal reinzufinden und das irgendwie alles sich anzuschauen, wie sich das so entwickelt.
Also ich persönlich freue mich noch auf zwei junge Spieler bei den Browns. Einmal in der Offense, einmal in der Defense. Cedric Tillman, den haben wir, glaube ich, in der letzten Folge kurz angesprochen, als es um Jerry Jeudy ging. Also ich bin mir relativ sicher, dass Jeudy so für den Slot vorgesehen ist. Klar, Amari Cooper, je nachdem, wie da dieser potenzielle Holdout noch weitergeht, wird auf der anderen Seite der Outside-Starter sein. Und eben ihm gegenüber wird dann vielleicht sogar Cedric Tillman spielen, outside. Ich weiß nicht, ob Elijah Moore da als Starter in die Saison gehen wird, werden wir sehen.
Aber ja, Cedric Tillman kann natürlich auch im Slot spielen und Jeudy outside ist die andere.
Wäre auch eine Möglichkeit, genau. Aber also Cedric Tillman so als großes physisches Target wird mir da, glaube ich, in der Offense ganz gut gefallen. Mal schauen. Also da bin ich gespannt, wie das aussehen wird dann letztendlich. Und in der Defense Martin Emerson, der ist auch so ein Typ, der unter dem Radar fliegt, der Cornerback-Starter gegenüber Denzel Ward, über den spricht natürlich jeder, aber Emerson ist vielleicht mit der beste Nummer 2 Cornerback in der NFL, also der gefällt mir auch sehr gut, war ein Drittrundenpick 2022 von Mississippi State und hat letztes Jahr schon sehr, sehr gut gespielt, also wie du schon sagst, Michael, ich sehe auch wenig Schwächen in diesem Team und bin aber gespannt, wie die Offense dann aussehen wird, auch eben mit diesem neuen Koordinator.
Mich hätte gesagt, wir klammern Quarterbacks ausdrücklich aus, aber ich finde Deshaun Watson so wahnsinnig spannend. Ich habe es ein paar Mal schon gesagt, war einer meiner Lieblingsquarterbacks, als er noch bei den Texans war. Jetzt hat er enttäuscht die letzten zwei Jahre, kann man ja nicht sagen, weil in seiner ersten Browns-Saison war er lange gesperrt. Aber traut ihr ihm tatsächlich nochmal zu, so zur alter Stärke zurückzufinden? Oder ist das womöglich das letzte Jahr von Deshaun Watson als Starting Quarterback in der NFL, auch wenn er so einen Mega-Vertrag hat? Was meint ihr?
Also ich glaube nicht, dass er nochmal zu diesem Texans, zu dieser Texans-Leistung zurückkommt. Aber es reicht ja vielleicht schon, wenn er einfach ein durchschnittlicher oder leicht überdurchschnittlicher NFL-Quarterback wieder wird. Und das traue ich ihm, glaube ich, schon zu. Und das kann in diesem Browns-Team dann halt schon reichen, um damit weit zu kommen. Weil meiner Meinung nach ist das eins der komplettesten Teams, wenn wir jetzt mal diese Quarterback-Position ausklammern, in der gesamten NFL. Sie haben halt nicht den Top-Quarterback, deswegen sind sie für mich jetzt kein Top-Favorit insgesamt. Aber sie haben halt sonst finde ich kaum Schwächen in diesem Roster. Das ist eine der besten Defenses, das ist eine der besten O-Lines. Amari Cooper ist ein Top-Receiver. Da ist wenig, was man kritisieren kann. Und dann, wenn er dann zumindest überdurchschnittlich performt, kann ich mir vorstellen, dass er auch noch eine Zukunft bei den Browns hat. Aber klar, wenn er jetzt noch mal so enttäuscht, dann werden die sich auch wahrscheinlich auf die Suche begeben.
Du hast halt, um es kurz zu machen, das Komische, dass eben das Team so komplett ist und aber einem Quarterback Geld bezahlt, dass du ja meinst, okay, die haben hier einen der Top-Top-Quarterbacks in der Liga und das haben sie eben nicht. Deswegen ist da irgendwie so ein Geschmäckle schon immer dabei, auch aus Fansicht musst du ja auch denken, ey, wir haben ein Bombenteam und das Geld, was wir gerade für einen Quarterback ausgeben, das könnten wir ja dann doch irgendwie noch woanders reinstecken, weil so viel müsstest du für einen Deshaun Watson, den ich auch nicht mehr ganz oben sehe, halt eigentlich gar nicht bezahlen.
Gut. Dann lasst uns die Browns an dieser Stelle abschließen. Es sei schon mal erwähnt, dass wir am Ende dieser Division, also wenn wir auch das vierte Team besprochen haben, dass wir dann nochmal ranken, wie die Teams unserer Meinung nach auf den Plätzen 1 bis 4 dann ins Ziel galoppieren.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. there's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Hyland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Hyland, intelligent content solutions for innovators everywhere at Hyland.com.
Es geht weiter mit den Pittsburgh Steelers und dem X-Faktor von Grille.
Ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal in einer Folge angesprochen und ich bin weiterhin der Meinung, also die Pittsburgh Steelers, wissen wir alle, haben es über so viele Jahre offensiv enttäuscht und deswegen ist mein X-Faktor einfach der neue Offensive Coordinator Arthur Smith, den wir ja auch aus Atlanta noch kennen, der hat er jetzt sich als Head Coach versuchen dürfen. Das war insgesamt natürlich ein Fail. Aber davor hat er über ganz, ganz viele Jahre in verschiedensten Offensive-Positionen für die Tennessee Titans gearbeitet. Tight End, dann erst, dann am Ende auch Offensive Coordinator geworden. Das war natürlich diese gute Zeit mit Mike Vrabel und Derrick Henry und Ryan Tannehill war ja auch eher so ein Game-Manager-Quarterback. Da sind sie dann auch in die Playoffs eingezogen und da hat er sich schon einen guten Namen eben, finde ich, gemacht. Und jetzt eben bei den Pittsburgh Steelers ist er, gilt er ja schon so als, okay, der kann diese Run-Heavy-Offense stemmen, der kann hier mit den Quarterbacks, das ist natürlich das Spannende, wie dann das mit Russell Wilson und Justin Fields so insgesamt über den Saisonverlauf, hat ja Adrian Franke in seiner Kolumne auch geschrieben, wie sich das dann so entwickelt. Aber ich sehe dann eben bei ihm schon das Potenzial, dass der aus der Steelers-Offense eine laufstarke mit gewissen geilen Passmomenten kreieren kann. Russell Wilson ist ja da dann schon bekannt dafür, dass er in den Momenten gerade rechts raus, wenn es dann irgendwie auf George Pickens oder so gehen soll, dann auch mal geile Bomben oder so werfen kann, immer mal dazwischen, wenn davor die Running Backs, allen voran natürlich Najee Harris und Jalen Warren, der letztes Jahr ja auch überzeugt hat. Also ich finde, da hat einfach die Steelers Offense Potenzial, Quarterback natürlich ein Fragezeichen noch mit versehen, aber Arthur Smith kann da mit seiner Vita, wenn man das mal sich genau anschaut, einfach echt, finde ich, diese Offense auf ein neues Level heben. Ich rede jetzt nicht bewusst davon, dass die Steelers überzeugen jetzt und machen hier eine, keine Ahnung, Chiefs oder Bengals Offense daher, aber wir reden einfach wirklich von einem extrem schwachen Lauf, den die Steelers in den letzten Jahren hatten, offensiv. Und da ist eine Steigerung zwei Level höher, die ist, dass ich Arthur Smith eben absolut zutraue, einfach absolut drin. Und dann kommst bei dem Team einfach automatisch schon, okay, die waren letztes Jahr wieder in den Playoffs, die waren davor meistens in den Playoffs, haben unter Mike Tomlin, wie wir alle wissen, nie einen negativen Rekord. Und da dann einfach die Offense zu verbessern, wo wir alle wissen, die Defense wird weiterhin performen, dann bist du da schon mal automatisch im Gespräch dabei, dann auch vielleicht die Division gewinnen zu können. Wenn das natürlich läuft, sind einige Fragezeichen dabei, aber ich traue es dem Smith absolut, absolut zu, auch wenn sein Atlanta-Kapitel insgesamt schwach war.
Wobei ich da auch finde, da wird ihm manchmal auch ein bisschen Unrecht getan, jetzt in Sachen Atlanta. Also klar haftet ihm jetzt dieses Image an, dass er dieses Talent von Kyle Pitts oder Bijan Robinson, Drake London da vergeudet hat, beziehungsweise erst gar nicht eingesetzt hat. Mhm. Das mag sicher auch stimmen. ja. Und am Ende war diese Entlassung jetzt auch unumgänglich nach dem letzten Jahr, weil die Entwicklung halt ausgeblieben ist. Aber man darf auch nicht vergessen, die ersten, also der hat da 3 Jahre lang ein insgesamt vom ganzen Talentlevel her war dieses Team, was er da hatte in Atlanta, auch echt schwach. Und er hatte nie einen guten Quarterback dort. Und er hat jede Saison 7 Spiele gewonnen. Das war jetzt vielleicht im letzten Jahr ein bisschen enttäuschend, deswegen war auch die Entlassung folgerichtig. Aber das war in den ersten beiden Jahren ziemlich bemerkenswert, meiner Meinung nach, überhaupt 7 Spiele mit so einem Roster zu gewinnen. Du hast es angesprochen, Grille, er hat da vorne einen super Job als OC bei den Titans gemacht. Und ich glaube, das ist halt wahrscheinlich auch so seine beste Rolle als OC. Er ist wahrscheinlich dann nicht der beste Head Coach am Ende. Aber wenn er sich wirklich aufs Playcalling konzentrieren kann, ist es, glaube ich, ein guter OC. Deswegen war das meiner Meinung nach auch eine gute Verpflichtung der Steelers. Seine Offenses kommen ja normalerweise stark übers Run-Game. Genau. Das sollte eigentlich ja auch zur Identität passen, dieses Teams mit Najee Harris und Jalen Warren, die du angesprochen hast. Dazu hat er ja noch Cordarrelle Patterson mitgebracht, sein Lieblingsspieler aus Atlanta. Mal gucken, was der noch in der Offense macht. Und dann bin ich halt vor allem richtig gespannt, welche Rolle Justin Fields da spielen kann. Also ich gehe erstmal davon aus, dass Russell Wilson der Starting Quarterback sein wird. Aber ich glaube, dass Arthur Smith auch einen Weg finden wird, Justin Fields einzubauen als einen dieser Top Running Quarterbacks in der NFL, so in Richtung Taysom Hill bei den Saints bisschen, dass der immer mal wieder reinkommt, vielleicht auch mit Wilson zusammen auf dem Platz mal steht. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass Arthur Smith da kreativ wird und dass er halt auch kreativ werden muss, weil die Waffen im Passspiel, die sehen jetzt für mich nicht so überzeugend aus. Also bis auf George Pickens fehlt mir da jetzt ehrlich gesagt so die Top Receiver, als dass man da jetzt komplett seine Offense aufs Passspiel aufbauen könnte.
Also bei Arthur Smith habe ich mehrere Fragezeichen und ich bin nicht so optimistisch wie ihr beiden. Und ich finde auch nicht, dass man ihm Unrecht getan hat in Atlanta. Also bei den Titans darf man halt nicht vergessen, der hatte halt Derrick Henry in seiner absoluten Prime. So, und dann kann ich natürlich ein lauflastiges Team sein, was alle entlastet. Da kann ich auch mit einem Ryan Tannehill einen einigermaßen effizienten Offensiv-Gameplan da jede Woche hinstellen, weil du halt einen Typen hast, der halt an dem guten Tag 250 Yards macht. So wie jedes Mal gegen die Jaguars oder gegen die Texans gefühlt. So. Also da ist schon mal die Frage, wie viel Lob für diese Zeit verdient er dann wirklich? Aber okay, das kann man ihm ja nicht wegnehmen. Dann kommt dazu, diese Offense von Arthur Smith lebt, und das war in Tennessee auch so, schon sehr viel von Pässen durch die Mitte, kurze Dinger auf die Tight Ends. Tight Ends, gerade dieses 12 Personnel mit zwei Tight Ends, das ist Brot und Butter einer Arthur Smith Offense. Und für eine Sache, die Russell Wilson nicht bekannt ist, ist es, auf Tight Ends zu werfen oder Tight Ends zu einem zentralen Part seines Spiels zu machen. Das war in Seattle nie der Fall. Bei den Broncos weiß ich überhaupt nicht, wer Tight End gespielt hat letztes Jahr. Also das, auch wieder die Frage, gut, vielleicht hat er da in Denver zu wenig Qualität. Aber jetzt hast du halt Pat Freiermuth, auch ein alter Fantasy-Liebling von mir, also gewesen, zumindest vor 2 Jahren. Da war er, glaube ich, mal ganz gut. Aber hat jetzt auch keine gute Saison. Und natürlich Darnell Washington, den Rookie, dieses Monster von Kerl, den sie da letztes Jahr gedraftet haben. Klar, wenn du mit den beiden dann aufläufst und dieses klassische Arthur Smith-Spiel machst und das Run-Game intensivierst, aber halt ohne Derrick Henry, sondern mit einem Najee Harris, wo auch immer wieder alle kritisieren und wo diese 5-Jahres-Option auch nicht gezogen worden ist. Und Jaylen Warren, ja, natürlich sieht er immer gut aus im Vergleich zu Najee Harris. Harris hat für seine Verhältnisse aber eine gute Saison gespielt, gebe ich ihm. Ja. Aber das sind für mich jetzt keine Inhaltsstoffe, die automatisch für mich da so viel Positives vorausschauen lassen bei Arthur Smith, wenn ich sehe, was er für Waffen bei den Falcons hatte. Vor allem letztes Jahr, Michael. Und das war eine Unverschämtheit, was er da gemacht hat als Playcaller. Also du kannst Bijan Robinson, wenn die Franchise dir schon so einen Spieler gibt, sozusagen, ne? Also, wo jeder sagt, ihr könnt doch nicht einen Running Back in den Top 10 draften und davor Drake London und davor Kyle Pitts und dass du sie so unterverwendest in deinem Gameplan, das ist nicht entschuldbar. Tut mir leid. Und ich will es erst sehen. I believe it when I see it. Und das Dritte, was mich skeptisch machen lässt, und das habe ich auch schon öfter gesagt, ich bin gespannt, wie diese Quarterback-Geschichte ausgeht, weil Russell Wilson hat jetzt auch einige Jahre nicht mehr gut gespielt. Hat er es noch im Tank oder nicht? Frage 1 und Frage 2, Justin Fields. Irgendwann werden die Fans Justin Fields fordern. Das ist so.
Natürlich.
Und ich weiß nicht, ob so eine Taysom Hill-Geschichte da für alle zufriedenstellend problemlos über die Bühne geht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, ob es also, da.
Naja, die Fans werden Justin Fields fordern, wenn Russell Wilson schlecht spielt.
Und wie aber wahrscheinlich
das ist ja nicht gesagt.
Naja, klar, logisch. Aber ich bin skeptisch, zumindest sagen wir es so. Ich will's erst sehen und ja, wird spannend sein.
Also ich glaube, früher oder später kommt Justin Fields auf jeden Fall rein, weil es gab in seiner Atlanta-Zeit bei Arthur Smith auch immer die Gerüchte, dass Justin Fields da ja auch hinkommen soll, weil eben das eher zu seiner Idee von Offensiv-Football passt. Also ich glaube schon, dass das, wenn Russell Wilson dann eben früher oder später vielleicht mal einbricht, dann auch schnell gehen kann. Aber ich sehe es, Daddy, wie du, diese Atlanta-Zeit sehe ich auch extrem kritisch, gerade wegen Bijan Robinson, aber ich gebe einfach Arthur Smith das, was Michael auch gesagt hat. Er ist, glaube ich, vielleicht kein Headcoach am Ende, sondern eher ein Koordinator. Da ist er jetzt auch wieder zurück in diese Rolle gegangen. Und da fand ich schon, ich habe die Titans damals sehr genau verfolgt. Und natürlich hast du Derrick Henry gehabt, zweifelsohne, aber das war insgesamt einfach auch eine Offense, die irgendwie in der Sache, die jetzt erstmal erwarten konnte, auch irgendwie Spaß gemacht hat, wenn man das genau verfolgt hat. Und ich traue ihm das da wirklich zu. Und gerade auch die von dir angesprochenen Running Backs, auch Najee Harris, der wirkt dann immer mal langsam oder irgendwie nicht so geil. Er hat jetzt aber trotzdem zum dritten Mal über 1000 Yards abgespult und 8 Touchdowns jetzt auch gemacht. Also das sind schon immer Werte, wo du sagst, okay, du kannst dich am Ende des Tages auf ihn verlassen. Dazu noch Jalen Warren. Und Pat Freiermuth hast auch angesprochen, der hat einfach extrem sichere Hände. Das muss er halt einfach mehr einbauen, als er jetzt letztes Jahr in der Steelers Offense eingebaut wurde. Aber ich sehe das dann insgesamt schon, dass das funktionieren kann. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Eine Sache muss ich aber noch ansprechen, das ist die Offensive Line. Die ist bei den Steelers so vielleicht ein kleines Fragezeichen noch, weil da extrem viele Rookies unterwegs sein könnten. Also die haben da Rookie Troy Fortano von Washington geholt, Rookie Center Zach Fraser und Rookie Guard Mason McCormick. Also da haben sie mal mindestens 3 Frische, die sie früher oder später integrieren müssen, manche vielleicht sogar gleich von Anfang an. Das ist natürlich eine Sache, gerade wenn du eine Run-Heavy-Offense planst, dann muss da natürlich schon alles ineinander greifen. Das ist vielleicht noch so ein kleines Fragezeichen, das man vorausschickt.
Also die O-Line wäre für mich auch ein Fragezeichen. Die war ja auch letztes Jahr nicht gut, deswegen haben sie da auch nachgelegt. Also
genau.
Das haben wir, glaube ich, auch alle gelobt, wie sie da rangegangen sind. Aber klar, die müssen jetzt natürlich auch performen, die Rookies. Aber ich denke, bei mir ist es halt, ich finde es halt am Ende wie bei den Browns. Also letztes Jahr die Steelers mit Kenny Pickett und Mason Rudolph sind die trotzdem in die Playoffs gekommen.
Genau.
Dann soll es ja mit Russell Wilson und Justin Fields erst recht funktionieren.
Ja,
eigentlich.
Klar.
Und also ich glaube auch nicht, dass es jetzt eine Top-Offense wird. Ich habe ja auch schon gesagt, also ich bin bei den Waffen, das war gerade was Passspiel angeht, eher skeptisch bei den Steelers, aber ich glaube halt, dass die Offense zumindest besser sein wird als letztes Jahr. Und das kann ja auch schon reichen.
Genau.
Letzte Frage zu den Steelers an dich, Detti. Kurze Antwort bitte. Russell Wilson, dein Russell Wilson. Zuletzt bei den Broncos, jetzt bei den Steelers. Findest du, also wo passt er besser hin oder hast du mit ihm Schluss gemacht schon lange?
Nee, ich habe ja mit ihm Schluss gemacht. Deswegen. Ich wünsche ihm alles Gute und ja.
Per SMS.
Okay. Ja, natürlich. Nicht mit WhatsApp. SMS war's.
Oldschool.
Detti, dann mach doch mal weiter. Die Cincinnati Bengals liegen bei dir. Ist der X-Faktor dein Lieblingskicker?
Fast. Aber der ist ja kein X-Faktor. Der ist einfach ein Muster an Beständigkeit. Über ihn braucht man nicht reden. Aber ich schaue bei den Bengals auf einen Spieler, der, glaube ich, auch ein bisschen unter dem Radar fliegt. So wie Emerson, Cornerback bei den Browns, ist für mich Cam Taylor-Britt, ein Zweitrundpick von 2022. Ein Spieler, der diese Secondary 2024 anführen sollte. Gerade in der Secondary haben sie letztes Jahr ziemliche Probleme gehabt, waren natürlich viele verletzte Spieler gehabt, aber ich finde, 2 Spieler haben da schon herausgeragt. Das war Taylor Britt als Cornerback und Jordan Battle, der Rookie auf Safety. Und ich glaube, gerade die Cornerbacks, das Trio könnte gut funktionieren. Mike Hilton im Slot ist auch einer der besseren auf der Position in der Liga. Taylor Britt auf der einen Seite und DJ Turner, ein Zweitrundenpick 2023, der könnte ein bisschen wackelig sein, aber wenn sie mit dem Trio in die Saison gehen, dann bin ich da eigentlich relativ optimistisch. Und Dax Hill, das war auch so ein ich glaube, Zweitrundenpick vor ein paar Jahren, der ist wahrscheinlich wird Safety spielen, also eben nicht mehr Corner. Ich glaube, das Experiment haben sie beendet und sie haben halt mit Avousier bei den Cornerbacks ihren besten oder größten Namen sozusagen verloren in der Free Agency oder ihn gehen lassen vielmehr. Aber Taylor Britt war letztes Jahr einer der besseren Cornerbacks in der AFC. Also ich glaube, wenn der noch einen Schritt macht, könnte es passen. Und Jordan Battle, eben dieser Rookie vom letzten Jahr, bin ich gespannt, ob er starten wird oder Von Bell. Von Bell haben sie ja zurückgebracht. Die Bengals hatten ja vor ein paar Jahren mit Jesse Bates und Von Bell ein sehr gutes Safety-Duo da hinten drin. Und das wird man sehen, weil Geno Stone haben sie auch noch. Ich glaube, der ist als ein Starter auf Safety gesetzt. Den haben sie aus Baltimore geholt. Und wenn man das alles so zusammennimmt, dann glaube ich, dass die Secondary schon eher keine Schwachstelle mehr in Cincinnati sein könnte, sondern eine der Stärken in der Defense. Und ja, und in der Offense, klar, ich meine, man hätte jetzt natürlich auch sagen können, die O-Line ist wieder ein X-Faktor. Natürlich ist es immer, aber ist fast so offensichtlich. Was sie zumindest gemacht haben, sie haben Trent Brown geholt als Right Tackle und sie haben halt Amarius Mims geholt. Das sind auch 2 absolute Kühlschränke. Und da, glaube ich, haben sie sich nicht verschlechtert, was die O-Line betrifft. Und wie seht ihr die Bengals? Oder die Off-Season der Bengals
vielmehr? Um mal anzufangen mit der Secondary, die du ja angesprochen hast, gerade auch Von Bell, das gefällt mir natürlich schon sehr gut, auch wenn man weiß, wo sie herkommen. Die waren jetzt letztes Jahr in der Liga Platz 28 in der Passverteidigung, also haben die 28. Also waren das fünftschlechteste Team, haben die fünftmeisten Passing Yards zugelassen. Das ist natürlich extrem schwach gewesen. Das war dann auch ein Faktor. Ich meine, sie sind ja trotzdem mit einem positiven Record am Ende eingelaufen. Wir wissen alle, dass einfach das am Anfang kein guter Saisonstart war und dann hinten raus immer besser wurde, hat dann immer ganz gereicht für die Playoffs, aber da war halt zum Beispiel eine Sache, die du adressieren musstest und da haben sie halt mit ein paar Stellschrauben, vor allem halt habe ich mir notiert, Von Bell und Chino Stone da einfach als Safety-Duo da vielleicht das agieren wird, da einfach schon mal gleich instant, da weiß man von vornherein, okay, das läuft auf jeden Fall besser als im Jahr davor. Also das finde ich schon sehr, sehr wichtig, was kommt. Ansonsten finde ich es halt spannend, wie dann gerade in der Offense irgendwie das jetzt mit dem Receiver-Game ausgeht. Ich meine, wir wissen alle, dass Jamar Chase ja da ist und T. Higgins jetzt seinen Franchise-Tag da unterschrieben hat. Das ist dann für die Zukunft noch spannend, ob es da mal einen langfristigen Vertrag gibt. Aber die dritte Rolle dahinter war halt schon immer mit Tyler Boyd jemand, auch wenn es das letztes Jahr nicht so funktioniert hat, der da einfach konstant mega gut im Slot meistens abgeliefert hat. Da ist halt spannend, wer dann da reinwächst. Da haben sie Rookie Jermaine Burton. Da weiß man jetzt halt auch noch nicht, was man so erwarten kann. Aber wenn das alles wieder so Fuß greift und die Offense da zurückkommt, wo wir sie ja eigentlich alle hinstecken würden von Haus auf, wenn wir wissen, alle sind gesund. Und in Verbindung mit so einer deutlich aufgebesserten Secondary, dann sind die auf Instant einfach schon von Anfang an als eines der Top-Teams unterwegs auf dem Papier.
Du hast jetzt Jermaine Burton angesprochen, den Rookie, natürlich auch der ein X-Faktor, weil es um die Frage geht, wie werden die 100 Targets, die Tyler Boyd zurückgelassen hat, wie werden die aufgeteilt? Genau. Und Tyler Boyd war halt in diesem Trio mit T. Higgins und Chase, outside, war er halt der klassische Slot-Receiver in dem Team. Und Jermaine Burton müsste wahrscheinlich diese Rolle spielen. Also allein schon aufgrund der Tatsache, dass die anderen beiden Positionen besetzt sind. Und T. Higgins dann wahrscheinlich 2025 nicht mehr Teil der Cincinnati Bengals sein wird, aber es ja jetzt doch verbrieft, für mich dann doch überraschend geblieben ist und unter dem Franchise-Tag spielt. Also kann eigentlich nur die Slot-Rolle offen sein für Jermaine Burton. Und er hat aber, glaube ich, fast 75% seiner Snaps auf dem College outside gespielt. Also das wird eine Umstellung sein. Ich sage nicht, dass er es nicht kann, aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Und generell als Überschrift für diese Offense ist einfach dieser neue Offensive Coordinator, haben wir es wieder erneut. Dan Pitcher ist der Nachfolger von Brian Callahan, der nach Tennessee gegangen ist, da eine Beförderung erhalten hat und jetzt mit seinem Vater versucht, die Titans Offense auf die Spur zu kriegen. Aber Dan Pitcher wird interessant sein, weil, was bei Joe Burrow auffällt, finde ich, er ist relativ konservativ geworden. Also gerade wenn sie gegen zwei too high spielen, also gegen zwei tiefe Safeties spielen, dann war er schon so ein Checkdown-Charlie in der letzten Saison. Und dadurch ist auch T. Higgins nicht mehr so präsent gewesen wie in den Jahren zuvor, weil sie deutlich seltener tief gegangen sind. Also mal sehen, wie das aussehen wird dann 2024.
Ja, ich glaube trotzdem, wenn Joe Burrow wieder Joe Burrow ist, von vor seiner Verletzung, dann sind die Bengals auf jeden Fall wieder auch ein Titelkandidat, weil er einfach ein so guter, so genauer, so umsichtiger Quarterback ist. Ich glaube, ich mache mir da gar nicht so große Gedanken um die Offense. In der Defense ist halt, Detti, genau die Frage, die du aufgeworfen hast, ob da dann halt die Qualität von diesen Spielern hoch genug ist, die jetzt halt eine größere Rolle spielen müssen, auch auf diesen wichtigen Positionen. Also dann kommt es halt auf einen Taylor Britt an, der dann eine größere Rolle spielt, jetzt nach dem Abgang von Awuzie. Ich würde auch noch Miles Murphy reinwerfen. Der war letztes Jahr ja der First-Round-Pick und hat nicht besonders viel gezeigt im ersten Jahr, 3-6 nur. Da fehlt ihnen ja schon so ein bisschen der Nummer-2-Pass-Rusher auch hinter Trey Hendrickson. Und ja, Cornerback und Pass-Rush, das sind halt die zwei wichtigsten Positionen in der Defense. Das sind dann für mich, ja, ich will nicht sagen Fragezeichen, aber ob dann die Qualität da hoch genug ist, um dann wirklich so diesen ganz großen Wurf, der es ja eigentlich sein muss, wenn du Burrow als Quarterback hast, anzusteuern. Das muss ich halt noch zeigen. Ja, das andere Fragezeichen, was ich in der Offense höchstens noch habe, wäre halt auf Running Back, wo ja Joe Mixon jetzt weg ist und Zach Moss wahrscheinlich übernimmt. Ich glaube, das ist eher, es wird eher ein kleiner Abstieg. Ich bin jetzt nicht so der riesen Zach Moss-Fan, auch wenn er letztes Jahr ganz gut abgeliefert hat, zwischenzeitlich in Indianapolis war es. Ne?
Ja.
Ich glaube aber, dass ein fitter Joe Burrow auch ein bisschen schlechteren Running Back kaschieren kann.
Also ich frage mich, ob's im Umkreis in Franken einen Zach Moss-Fan gibt. Ich bin ein Zach Moss-Fan. Ja, der ist schon okay so. Also ich glaube, Jonathan Taylor war ja verletzt und hat er übernommen. Und in den Spielen, in denen er dann der Leading Running Back war, da hat er dann im Schnitt tatsächlich 20 Rushes gehabt für im Schnitt fast 90 Yards und einen halben Touchdown im Schnitt pro Spiel. Aber ja, der passt schon. Joe Mixon ist halt auch schon weit über dem Alter. Ja,
Mixon war letzte Saison natürlich auch nicht mehr so
gut, genau,
wie ja, es mal war. Aber gut, der ist jetzt.
Aber ich glaube, das wird am Ende nicht darüber entscheiden, ob ein Super Bowl Run wird oder nicht, sondern darüber wird entscheiden, ob Burrow wieder fit ist und ob halt die Defense so performen kann, dass es dafür reicht.
Du hast, was auch noch ganz wichtig, oder was ich ziemlich eine gute Verpflichtung finde, auch um diese Slot-Problematik auf Receiver, wenn es jetzt eben nicht klappt mit dem Rookie, ein bisschen abzufedern, ist, sie haben halt aus Miami noch Tight End Mike Gesicki geholt, der natürlich auch unter Tour ziemlich viele Pässe immer gefangen hat. Der kann natürlich auch über die Mitte und dann eben Burrows kurze Pässe und so ständig fangen. Also ich finde, es ist eine ganz gute Ergänzung, um auch Burrows Spiel, wenn es mal eher konservativer sein muss, dann da einfach, konstant hochzuhalten. Und bei Burrow ist ja klar, ich meine, jetzt haben wir 2 Jahre, wo er auch immer seine Verletzungen hatte, da kommt es vielleicht auch her, dass er konservativer geworden ist, wie Daddy angesprochen hat. Wenn er jetzt wirklich mal wieder eine Saison spielt, wo er dann auch nach ein paar Spielen merkt, okay, jetzt bin ich wieder richtig fit, dann kommt er ja vielleicht auch wieder zurück an das, was man eigentlich ja von ihm erwartet. Also ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt konstant eher konservativ bleibt, sondern er hört halt in seinen Körper rein und wenn er dann merkt, hey, heute geht alles, dann können wir auch den alten, Joe Burrow wieder erwarten.
Machst du nur das morgens kurz auch immer?
Ja,
ich Körper rein. Hey, heute geht alles.
Ich stehe auf und erstmal tut mir alles weh und dann, nach dem Zähneputzen schüttel ich mich dann mal durch und dann mache ich für einen Tag aus, oh, heute geht alles oder oh, heute schaut.
Kutsche, da merkst du einfach, dass der Grill schon 30 ist.
Naja, schon weit wir, drüber.
Das können wir nicht nachvollziehen.
Da ist er schon weng. Junge,
ne? nur ganz kurz, Grille, Gesicki war letzte Saison bei den Patriots, kam nicht aus stimmt. Miami.
Okay,
aber da sieht man mal, wie lange der Gesicki schon nichts mehr gefühlt hat und da geht alles, weil der Gesicki, war seine beste Zeit war halt bei den Dolphins, klar.
Ja, genau, okay. Aber gut, Patriots, da hätte ja letztes Jahr jeder hinwechseln können, der wäre dann erstmal ab. Ja, eben mir ist es gerade auch nochmal aufgefallen, stimmt.
Ja, ich hatte es auch nur deswegen auf dem Schirm, weil er, glaube ich, in diesem tollen Frankfurt-Spiel gegen die Colts, glaube ich sogar ein Touchdown.
Ein Schmankerl.
Wenn mich nicht alles
okay.
Gerade nicht ganz sicher.
Gut, also Mike Gesicki, den hört ihr hier in den nächsten Wochen, wenn es dann um die AFC East geht. Abschließend haben wir noch die Ravens in dieser Division. Die übernehme ich und für mich ist der X-Faktor langweilig, ja, ihr habt auch letztes Mal schon über ihn gesprochen, aber es ist nun mal Derrick Henry, weil wir sind bei X-Faktoren, wir sind, wie Detti vorhin gesagt hat, beim letzten fehlenden Puzzlestück und genauso ein Puzzlestück, finde ich, ist Derrick Henry für die Ravens, die ja schon letzte Saison ein heißer Anwärter auf den Super Bowl waren. Er ist relativ günstig für die Ravens. Ich finde, sie gehen da auch kein großes Risiko ein. 2 Jahre, 20 Millionen, 9 Millionen garantiert. Daddy hat es gesagt, ist in seiner absoluten Prime. Ist schon 30, aber hat immer noch was im Tank und hat ja sowohl 2022 als auch 2023 alle Spiele für die Titans gemacht und jeweils deutlich über 1000 Yards erlaufen, plus zweistellige Anzahl an Touchdowns. Also ich bin davon überzeugt, dass Henry auch 2024 bei den Ravens abliefern wird, weil was fehlt ihm noch? Irgendwie die Chance auf einen Titel, die will er sich sicherlich nicht entgehen lassen. Dadurch wird auch Lamar Jackson entlastet, weil das Laufspiel mit Derrick Henry noch viel variabler wird. und so das offensive Backfield dann mit Lamar Jackson, Derrick Henry, Justice Hill, Keaton Mitchell, wenn er dann wieder fit ist, das ist schon zum Zungeschnalzen, finde ich. Also ich glaube, dass Derrick Henry wirklich, also prädestiniert ist für ein X-Faktor, es allen nochmal beweisen will. Und jetzt kommt das Schlechte, nicht das Schlechte, warte, ich muss kurz das richtige Wort finden. Jetzt kommt die Überzeugung schlechthin. Wisst ihr, wie Derrick Henry mit zweitem Vornamen heißt? Richtig, Lamar.
Oh.
Also, Derrick, Lamar, Henry mit zusammen mit Lamar Jackson jetzt bei den Ravens ist für mich der X-Faktor, Daddy. Gehst du da mit?
Ja, selbstverständlich gehe ich damit. Also bei Henry, wie gesagt, wir haben ihn schon des Öfteren zum Thema gehabt, nur noch eine Sache meinerseits. Er hat im Schnitt, weil in dem Fall geht es wirklich darum, ist er der Grund, warum die Ravens dann in den Super Bowl einziehen? Ist er das letzte Stück, das noch fehlt im Puzzle? Und der hat im Schnitt fast 105 Yards in 7 Playoff-Spielen gemacht, im Schnitt. Und auswärts dabei übrigens 126 in 5 Spielen in den Playoffs. Also wenn jemand gerade in den Playoffs dann durchdreht, dann könnte es Henry sein. Und selbst wenn er, weil er ja drüber ist, Michael, selbst wenn er da ein bisschen was verloren hat, ein bisschen Gas wird im Tank sein. Und Keaton Mitchell, gerade wenn es auf die Playoffs zugeht, das wird dann ein schöner One-Two-Punch. Da bin ich überzeugt. Und was man auch noch bedenken muss, schaut man sich die Titans-Offense letztes Jahr an und schaut man sich vor allen Dingen das Run-Blocking der O-Line in Baltimore letzte Saison an. Da waren sie auf Platz 6, was das Rating betrifft. Und die Titans irgendwo im Mittelfeld. Also für ihn wird es auch einfacher. Gerade wenn man bedenkt, dass neben ihm dann Lamar Jackson steht und dann RPO und so weiter, Read Option, das wird natürlich ein Spaß, Michael.
Wobei, da muss man ja sagen, Thema Run-Blocking, da ist natürlich die Interior O-Line auch mit ausschlaggebend. Mhm. Und die ist jetzt ja relativ neu besetzt bei den Ravens. Gerade die Guard-Position, also ja, nur die Guard-Position. Da haben letzte Saison John Simpson und Kevin Seidler gespielt, die natürlich beides exzellente Run-Blocker sind. Zwei sehr, sehr gute Guards, die beiden Starting-Guards der letzten Saison. Und die sind jetzt halt beide weg. Mhm. Und externen Ersatz gab es nicht bislang. Da wird wahrscheinlich Ben Cleveland spielen. Der hat da öfter schon mal ausgeholfen in den letzten Jahren. War ein Backup-Guard, hat, glaube ich, auch einige Spiele schon gestartet. Und dann ganz interessant, Andrew Voorhees. Den haben die Ravens letztes Jahr in der 7. Runde gedraftet. Der war aber eigentlich so in Richtung 2. oder 3. Runde projected gewesen. Ist aber so weit gefallen, weil er sich bei der Combine das Kreuzband gerissen hat. Ziemlich bitter. Hat dann aber noch bei der Benchpress mitgemacht, nachdem er sich schon das Kreuzband gerissen hatte und hat da das beste Ergebnis der ganzen Combine erzielt, mitgerissen im Kreuzband noch. Aber hat natürlich noch kein einziges Spiel gemacht bis jetzt. Deswegen, da muss man gucken, ob dieses Run-Blocking tatsächlich wieder so gut sein wird, wie es letzte Saison war. Das sind für mich dann schon ein bisschen Fragezeichen. Bei Voorhees, keine Ahnung, das ist, glaube ich, einer mit großem Potenzial, aber von so einer schweren Verletzung zurückzukommen, ein Jahr gar nicht gespielt, noch gar nicht in der NFL gespielt, das weiß man einfach nicht, ist eine sehr interessante Positionsgruppe bei den Ravens für mich. Und das wird dann, glaube ich, auch unmittelbar mit dem Erfolg von Derrick Henry zusammenhängen.
Hast du vollkommen recht. Ich weiß immer, es ist immer so eine Frage. Ich bin bei diesen O-Line-Blocking-Schemes bin ich schon der Meinung, dass da mindestens 50% nicht das Talent der Spieler ausmacht, sondern eben das Schema, das dahinter steckt. Und wenn sie das beibehalten können, dann dürfte die O-Line zumindest besser sein als die der Titans im letzten Jahr, sagen wir es mal so. Und ich finde es auch super, dass wir über Voorhees reden. Das haben wir letzte Woche oder in der letzten Folge schon angesprochen. Jason Voorhees, sein Onkel vermutlich. Die könnte man jetzt jedes Mal droppen. Und Rookie-Tackle Roger Rosengarten. Mein Lieblingsname bei all den Rookies. Also den haben wir auch noch nie erwähnt. Endlich darf ich das mal an dieser Stelle. Der könnte starten wahrscheinlich auf der rechten Seite. Ja, 3 Starter weg. Und die 3, die du angesprochen hast, ja, das ist kein Selbstläufer. Ich finde, bei den Ravens, um da vielleicht das abzuschließen, müssen wir noch auf die Defense schauen. Wir haben auch aus der Community eine Frage bekommen oder eine Nennung als X-Faktor ist natürlich ohne Mike McDonald, der jetzt Head Coach bei den Seattle Seahawks ist, Zach Orr, der ist, glaube ich, 31, ist der jüngste oder zweitjüngste Koordinator in der NFL. Also eine In-House-Besetzung haben sie da gemacht und der hat letztes Jahr die Inside-Linebacker in Baltimore gecoacht. Und es gab da einige Kandidaten, es sind auch einige Leute weggegangen aus dem Coaching-Staff. Die Ravens haben ja 15 Free Agents verloren. Also auch das wird kein Selbstläufer, ob dann diese neuen Puzzle-Pieces da alle passen. Und Anthony Weaver, der ist jetzt Defensive Coordinator bei den Dolphins, der war D-Line-Coach letztes Jahr, ist nicht mehr da. McDonald ist nicht mehr da. Und ja, Zach Orr, in dem jungen Alter, war noch nie Playcaller, ist jetzt auch eine Position, die interessant sein könnte. Weil also die Ravens waren einfach die beste Defense der letzten NFL-Saison und mal schauen, ob sie da wieder hinkommen. Es war, glaube ich, die erste Defense in der NFL-Geschichte, die die Liga angeführt hat, was die zugelassenen Punkte betrifft, die Turnover, die sie created haben, und Sacks. So. Und es gab noch nie eine Defense, die alle diese drei Dinge angeführt hat. Ja, Grille.
Bei Harbaugh weiß man ja auch, ich meine, da hat es ja immer in all den Jahren Veränderungen in der Defense gegeben, er kriegt es immerhin dann Top-Produkt am Ende aufzustellen in allen Bereichen, aber ich finde es schon spannend, gerade letztes Jahr, weil es die Defense so dominant war, ist mir rausgestochen, dass sie gegen den Lauf nur Mittelmaß waren, letztes Jahr schon. Und da haben sie ja Patrick Queen als Mittellinebacker jetzt auch noch an die Steelers, also intern in der eigenen Division verloren und das ist natürlich schon ein absoluter Top-Linebacker und der bricht jetzt weg. Gegen Joshua, wie gesagt, ich glaube Platz 14 waren sie nur, also das ist okay, aber gerade er ist dafür halt mit verantwortlich gewesen und da bricht dir der beste Anker jetzt noch weg, da kann man, denke ich, mal spannend oder gern oder genau beobachten, wie sich das dann eben auszahlt. Das traue ich dem Harbaugh natürlich, wie gesagt, absolut zu, das auch trotzdem zu verbessern am Ende mit dem Material, was er da hat, nur auf dem Papier ist mir halt aufgefallen, ey, Patrick Queen fehlt und das war so vielleicht die einzige Schwachstelle, die sie letztes Jahr in der Defense hatten, da relativ viel mal über den Lauf zuzulassen.
Der von Detti eben angesprochene Input, der von euch kam bezüglich des Defensive Coordinators der Ravens, kam übrigens, ich möchte diesen Namen hier auf jeden Fall noch droppen, von Psycho Bambus über Instagram. Ihr wisst, immer montags erst in der Instagram-Story des Kicker und danach dann auch in der Instagram-Story der Footballerei. Nicht jeden Montag, sondern in der Offseason jeden zweiten Montag, in der Season dann wieder jeden Montag fragen wir auch euch nach eurem Input. Auch ihr sollt hier Teil dieses Podcasts sein. So, abschließend, Michi, du hast den Anfang gemacht und darfst jetzt auch zuerst Platz 1, 2, 3, 4 in der AFC North durchtippen.
Ich finde es total schwer. Ich finde, es ist wahrscheinlich die von Top to Bottom beste Division in der NFL. Und mich wird ehrlich gesagt kein Ausgang überraschen. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen überraschen wird, wenn die Steelers gewinnen, wenn die Steelers Erster werden, wäre das Einzige, was mich doch ein bisschen überraschen würde. Aber sonst, selbst wenn die Ravens Letzter werden mit diesen ganzen Defense-Veränderungen, ich würde es nicht komplett ausschließen wollen. Ich habe trotzdem die Ravens auf die 1 gesetzt, die Bengals auf die 2, die Browns auf die 3, wobei ich da auch Potenzial für die 1 sehe, ehrlich gesagt noch, und die Steelers dann auf die 4. Aber mich würde es auch nicht überraschen, wenn alle 4 in die Playoffs kommen.
Ich habe bei diesen Predictions immer das Problem, dass meistens bei mir alle Teams einen positiven Rekord haben.
Aber in der Division war es ja schon letztes Jahr.
Ja, so. Eben.
Ja. Ich weiß, ich habe es nur bei allen. Ich habe es bei 8 Divisions. Es hat keiner negativ. Aber jetzt in dem Fall haben es bei mir sogar 2 Teams, weil ich, wie gesagt, bei den Steelers zu viele Fragezeichen habe und bei den Browns muss ich wirklich erstmal sehen, ob die Sean Watson noch, ob da noch was kommt. Also ich habe die Bengals auf 1. Ich habe die Ravens auf 2, weil ich glaube, das sind zu viele Abgänge und das wird eben, ist für mich nicht selbstverständlich, dass sie wieder, dass das gleich von Anfang an so flutscht. Und ich glaube, bei Cincinnati, die könnten so ein Bounceback-Jahr haben, weil sie eben T. Higgins jetzt auch behalten haben, haben sie nicht so viel an Qualität verloren und die O-Line wird noch besser sein. Die Steelers habe ich auf 3 mit dem negativen Rekord das erste Mal, weil mir, wie gesagt, Arthur Smith und diese Quarterback-Geschichte, Steelers-Fans, bitte hatet mich, ihr habt vollkommen recht. Und die Browns an 4.
Also ich fange von hinten an und habe auch die Browns hinten, weil ich das einfach nur, wenn ich auf die Quarterbacks schaue, da einfach als Fragezeichen sehe, so viel Geld da zu bezahlen. Und das kann er, also für mich liefert er das nicht mehr und auch nächstes Jahr nicht. Deswegen sind die für mich hinten, aber natürlich auch im Rennen von, ja, positiver Record am Ende, vielleicht auch noch in die Playoffs reingerutscht, dass wirklich alle 4 reinkommen. Dann habe ich aber die Ravens, einfach auch wie Daddy, zu viele Abgänge, Fragezeichen. Derrick Henry hat in den 4 der letzten 5 Jahren die meisten Carries in der ganzen NFL gehabt. Irgendwo gibt es dann nochmal einen Einbruch. Ich glaube auch, dass sie von Haus auf sagen werden, okay, wir geben dem gar nicht mehr so viel, wie er jetzt in Tennessee hatte, um einfach die Gefahr nicht einzugehen. Ich glaube aber, das wird Schwieriger auch, weil die Steelers beide Spiele gegen die Ravens gewinnen. Das ist ja auch schon fast traditionell, dass sich die Ravens da einfach brutal schwer tun, auch wenn sie das Spiel dominieren, am Ende trotzdem mit einem 7-10 als Verlierer dastehen. Deswegen dann die Steelers bei mir auf der 2 und die Bengals sehe ich auch, wie ihr oder wie wir ja jetzt auch angedeutet haben, dass da einfach wieder richtig was abgeht und die Division von Anfang an vorne weg anführen und am Ende auch als Sieger reinlaufen.
Also ich gebe euch recht, man kann diese Division würfeln und würde sich wahrscheinlich in keiner Konstellation irgendwie lächerlich machen. Mhm. Ich setze die Browns auf 1. Ich finde, ihr habt das gut aufgebröselt. Vorhin ist das kompletteste Team in dieser Division und sie haben Deshaun Watson jetzt schon mal gezeigt hat, dass er ein guter sein kann, von dem man nichts hört, finde ich, im Moment. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also vielleicht braucht er jetzt
muss wahrscheinlich
eine
auch
weitere
so sein.
Offseason, um sich nochmal wieder zu fokussieren. Ich habe die Ravens an 2. Ich freue mich sehr, das kann man an dieser Stelle ja auch nochmal sagen, auf das Kickoff-Game. Chiefs-Ravens, also an dem Donnerstag, wenn es dann wieder losgeht, der 5. September ist das, glaube ich. Das ist schon erste Sahne. Dann die Bengals, an die glaube ich irgendwie nicht so richtig. Und die Steelers, da bin ich auch gespannt bezüglich der Quarterback-Situation. Irgendjemand von euch hat auch gesagt, dass sie dann vielleicht schon irgendwann in Woche 4, 5, 6 eventuell nach Justin Fields rufen könnten von den Rängen. Halte ich auch nicht für unwahrscheinlich. Aber am Ende kommt es wahrscheinlich alles ganz anders.
Haben wir vier verschiedene Reihenfolgen
jetzt
ausgekriegt, ne? Unabgesprochen.
Ja, wie gesagt, du hast es ja gut eingeleitet, Michi. Man kann es würfeln wahrscheinlich. Und ich gehe mit. Also für mich auch wahrscheinlich die beste Division in der NFL, Stand jetzt. Die NFC North, die ist jetzt unser Thema. Michi macht wieder den Anfang. Verrate uns bitte deinen X-Faktor der Chicago Bears.
Ja, erstmal möchte ich natürlich die Props dafür, dass ich dir die Packers überlassen habe, Grille. Und die von uns beiden nicht so gerade geliebten Bears jetzt mich mit denen abgeben.
Wir reden ja gerne über beide Teams. Schlecht über die Bears und gut über die Packers. Genau. Das können wir uns jetzt auch schön aufteilen.
Nein, jetzt, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, zum ersten Mal in den letzten 10 Jahren fällt es mir tatsächlich mal ein bisschen schwer, schlecht über die Bears zu reden. Ja. Bei aller journalistischer Neutralität natürlich finde ich wirklich, dass die Bears ein richtig spannendes Team sind dieses Jahr. Gerade mit dieser Offense und Caleb Williams. Und ich glaube, diese Saison wäre schon ein Erfolg für die Bears, wenn sie sehen, Caleb Williams funktioniert. Das ist unser Franchise-Quarterback der nächsten Jahre und wir haben den Schritt nach vorne gemacht. Deswegen ist jetzt für mich nicht entscheidend, ob sie jetzt in die Playoffs kommen oder nicht. Ich glaube, da sind sie noch 1-2 Jahre von entfernt wahrscheinlich, zumindest so einen richtig tiefen Playoff-Run hinzulegen. Für mich ist entscheidend, wie gut unterstützen sie Caleb Williams. In Sachen Wide Receiver haben sie ja schon richtig was hingestellt mit DJ Moore, Keenan Allen und Romo Dunsey, dem zweiten First-Round-Pick. Da habe ich ziemlich wenig Sorgen. Deswegen sind meine X-Faktoren eigentlich 2 Spieler. Und das sind die beiden Offensive Tackles, Braxton Jones links und Darnell Wright rechts. Die sind beide noch sehr jung. Braxton Jones kommt jetzt in sein 3. Jahr in der NFL und Darnell Wright in sein 2. Jahr. Die Bears hatten letzte Saison eine der schlechtesten O-Lines in der NFL. Da waren sie, glaube ich, auf Platz 28 oder 29, was das Pass-Blocking angeht. Sie haben immerhin schon mal Ryan Bates geholt als Center, der letzte Saison sehr gut gespielt hat bei den Buffalo Bills. Das ist eine sehr gute Verpflichtung schon mal für die Interior O-Line. Aber außen auf den wichtigsten Positionen, da müssen sie halt stabil sein, um Caleb Williams aufrecht zu halten. Weil das haben wir halt zu oft gesehen, dass verheißungsvolle Rookie-Quarterbacks komplett abgesoffen sind, weil sie halt hinter einer miserablen O-Line gespielt haben. Auch Justin Fields hat da sicherlich die letzten 1-2 Jahre nicht von profitiert. Auch wenn der natürlich Teil des Problems war, weil er selbst gern zu lang gewartet hat, den Ball zu lang gehalten hat und die Sacks dann kassiert hat und die teilweise auch auf ihn ging, weil er sich zu viel Zeit gelassen hat. Das ist natürlich auch für die O-Line jetzt was anderes, wenn du nicht mehr für einen Rushing Quarterback wie Justin Fields blockst, sondern für Caleb Williams, der wahrscheinlich ein bisschen mehr aus der Pocket spielen wird. Aber ja, das sind für mich so die beiden Fragezeichen. Darnell Wright rechts hat Ansätze gezeigt, hat aber auch seine Probleme gehabt in der Rookie-Saison. Und vor allem Braxton Jones links, die Blindside zu beschützen, das ist halt so wichtig bei einem Rookie-Quarterback. Der hat eigentlich ordentlich gespielt bis jetzt, obwohl er nur ein 5. Runden-Pick war damals. Ist aber letzte Saison auch lange ausgefallen, hat, glaube ich, 7 oder 8 Spiele verpasst. Und ja, sowas darf halt oder sollte nach Möglichkeit nicht nochmal passieren, weil den Backup-Left-Tackle, den willst du nicht unbedingt deinem First-Overall- und Generational-Talent hinstellen.
Wobei,
Grüße an Andrew Luck an dieser Stelle.
Wobei der für mich sehr interessant ist. Also wenn der Backup-Left-Tackle Kieran Amegachi, der Drittrunden-Pick aus Yale sein wird, wovon ich ausgehe, dann glaube ich sogar, dass der vielleicht langfristig Braxton Jones ersetzen könnte, weil bei Braxton Jones ist natürlich die große Frage, wird er dann den Vertrag verlängern oder lassen sie ihn gehen? Weil da reden wir dann von dem Unterschied. Ich glaube, jetzt spielt er für unter 1 Million im Jahr. Hm. Und bei einer Extension reden wir dann von 16, 17, 18 Millionen als Starting Left Tackle. Also dieser Battle zwischen den beiden ist für mich total interessant.
Aber bei Rookie Tackles weißt du es halt.
Ja klar, logisch.
Du weißt es halt nicht, ob der Yale ist jetzt auch nicht die Powerhouse. Nicht das O-Line-Powerhouse des College-Footballs normalerweise. Ja.
Na gut, schauen wir mal. Also ich bin die O-Line, das wird natürlich für einen Rookie-Quarterback entscheidend sein. Das Run-Game wird natürlich entscheidend sein, ist auch klar. Ich glaube, auch da haben sie zwar überbezahlt vermutlich für DeAndre Swift. Ich weiß auch nicht, ob Khalil Herbert, der mir letztes Jahr eigentlich gut gefallen hat, ob der bleibt oder ob es da noch einen Trade geben wird. Rashawn Johnson, der auch sehr gute Ansätze hatte, finde ich, 2023, wird im Team bleiben. Den haben sie letztes Jahr gedraftet. Also, da ist schon viel junges Talent im Team. Und zu den Receivern brauchen wir nichts mehr sagen. Da wurde alles gesagt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Cole Kmet, der war ja, sagen wir, letztes Jahr eigentlich die Nummer 2-Option. Und jetzt mit Keenan Allen und Odunze könnte halt die Nummer 4 sein. Vielleicht sogar die Nummer 5, wenn du davon ausgehst, dass Swift einige Bälle fangen wird als Running Back, also gerade bei einem Rookie-Quarterback, auch hier wieder, dann gehst halt auf den Checkdown, um da das Risiko zu minimieren, Fehler zu machen. Also, weiß ich nicht, Grille, die Offense sieht doch ganz gut aus eigentlich.
Die Offense sieht gut aus und Bechler hat es einleitend gesagt, es gibt wirklich wenig, was man über die Bears gerade eigentlich Negatives finden kann, auch wenn man auf die Defense
außer,
schaut.
Außer, dass es die Bears sind.
Außer, dass es die Bears sind, natürlich. Aber auch gerade letztes Jahr, wenn wir uns zurückerinnern, gerade in den letzten Wochen waren die Defense-mäßig unfassbar schwer zu schlagen. Also die haben unglaublich wenige Punkte zugelassen, das dann sogar am Ende der Saison dazu geführt hat, dass sie im Schnitt über die ganze Saison nur 17,2 Punkte zugelassen haben in der ganzen NFL. Und das ist der Top-Wert. Also hier auch Ravens schlagen. Also die haben gerade in den letzten 8 Spielen dann auch 5 gewonnen, weil vor allem die Defense unglaublich wenig und vor allem unglaublich wenig Punkte zugelassen hat. Und das Witzige daran, oder was heißt witzig, also die haben mitten im September ihren Defensive Coordinator Alan Williams damals ja verloren, aus persönlichen Gründen ist er ausgestiegen. Und dann haben sie das quasi teamintern aufgefangen und das war richtig gut. Und jetzt haben sie ja mit Eric Washington, der lang jetzt bei den Bills unterwegs war, ganz früher, glaube ich, auch schon mal Defensive Assistant bei den Bears war. Der ist jetzt der neue Defensive Coordinator. Also da haben sie jetzt quasi wieder Sicherheit gesorgt und eine feste Position installiert. Und wenn sie das annähernd so oder halt weiterführen können mit der Defense und dieser vielversprechenden Offense, dann sind die Bears wirklich auch ein echt heißer Kandidat, auch richtig gut in die Saison reinzustarten, weil einfach an vielen Stellschrauben richtig für mich gedreht wurde. Auch nochmal Montez Sweat haben sie ja noch dazu geholt als Defensive End. Also, es kann wirklich, wirklich richtig gut werden und von Anfang an auch richtig gut anfangen.
Also weil du Montez Sweat ansprichst, das war natürlich ein Riesenunterschied letztes Jahr und der hat den Unterschied ausgemacht. Also in den ersten 8 Spielen letztes Jahr haben sie insgesamt 10 Sacks gehabt als Team. Das musst du dir mal vorstellen. Ich glaube, vor ein paar Jahren gab es mal die Raiders, die auch so unfassbar schlecht waren, was den Pass Rush betrifft. Dann kam Montez Sweat, so ein Big Splash Trade vor der Trade Deadline und dann hatten sie 20 Sacks in 9 Spielen. Das ist auch nicht sensationell. Es sind auch bloß, 2, irgendwas pro Spiel. Also, da hätte ich mir schon noch ein Upgrade gewünscht, aber man kann halt nicht alles haben, wenn du dich für einen Quarterback und für einen Receiver in den Top 10 im Draft entscheidest.
Und ja, Montez Sweat ist auch relativ teuer gewesen.
Ja, klar. Aber hat sich ja gelohnt, offensichtlich.
Es hat sich total gelohnt.
Den hätte ich noch gern ergänzt gesehen mit einem Free Agent oder mit einem Draft Pick, aber wie gesagt, man kann nicht alles
das haben. Das ist nach wie vor ein bisschen so die Schwachstelle der Pass Rush außer Montez Sweat, der wird da halt alles allein tragen müssen.
Ja. Aber es hat halt trotzdem gereicht, um eben gerade am Ende der Saison so unfassbar gut eigentlich zu performen, auch wenn eben auf dem, jetzt dieser ultimative Star-Pass Rush nicht da ist.
So, Grille, der heute übrigens im grünen T-Shirt hier tatsächlich auch sitzt.
Überraschenderweise.
Genau, Daddy sage ich schon. Michi hat es gesagt, ihr seid hier seriöse Journalisten. Deswegen würde ich dich bitten, dich wirklich zusammenzureißen. Markus Grillenberger, wenn du jetzt über den X-Faktor der Green Bay Packers sprichst.
10 Minuten, die Zeit läuft.
Okay, dann fange ich kritisch an. Und zwar ist es bei den Packers in den letzten Jahren schon sehr auffällig gewesen, dass gerade auf Safety-Position schon immer irgendwie ein Problemfaktor da war. Also ich meine, wo kommen wir her? 2011 hat irgendwie Charles Woodson den Super Bowl da hinten gewonnen. Danach waren noch gute Performer, die haben mir immer gefallen, haha, Clinton Dix oder auch Micah Hyde da. Und da ist in den letzten Jahren schon wirklich irgendwie wenig da gewesen. Immer Cornerbacks war geil, haben wir ja auch weiterhin mit Jair Alexander und Eric Stokes, wenn er auch gesund ist, Valentine oder Quarantine Ballantyne ist ja auch noch da.
Ballantyne und Valentine.
Ja, ist schwierig, genau, es ist das Schwierige.
Darauf ein Dujardin.
Also das passt auch weiterhin, aber gerade Safety war halt ein Problem und da habe ich es dann schon sehr gefeiert, dass wir dann eben Xavier McKinney von den Giants losgeeist haben, der natürlich auch fett abkassiert, also um das ganz kurz anzureißen, kriegt halt echt extrem viel, also wird, glaube ich, top bezahlt auf der Safety-Position für 4 Jahre, aber ich finde, das lohnt sich einfach total. Die Giants hätten ja damals sogar noch die Möglichkeit gehabt, das Angebot zu matchen, um ihn dann doch zu halten. Das haben sie eben ausgeschlagen und Brian Gutekunst hat dann eben, haben auch Bächle und ich oft schon kritisiert, nicht eine aggressive Offseason gefahren, jetzt mit Josh Jacobs, Running Back viel bezahlt und eben Xavier McKinney da einfach auf 2 Positionen, wo wir was machen mussten, offenbar, oder halt auf Safety unbedingt. Da jetzt jemanden geholt, wo man auch sofort weiß, ey, da ist die Secondary instant verbessert. Da kann mir Michael Bechtle ja nur recht geben.
Ja, ich habe noch einen anderen X-Faktor-Grille, der aber mit deinem ein bisschen zusammenhängt. Für mich ist es der neue DC, Jeff Heflay. Also wir beide mussten ja über diese ganzen Jahre auch einiges ertragen an wirklich miserablen Defensive Coordinators in Green Bay. Von Dom Capers, unserem
Fire Capers, unseren alten, Hashtag.
Ja. Ja. Und unserem Liebling. über Mike Pettine dann zwischendurch, wo sogar eine Saison noch ganz okay war.
Das war okay, ja.
Die zweite dann auch nicht mehr. bis jetzt zu Joe Barry. Das war eigentlich auch kaum noch zu ertragen, was da an Talent da war, von in Sachen Spielern, was da nicht genutzt wurde, weil der Coordinator es irgendwie nicht richtig einsetzen konnte. Diese reihenweise First-Round-Picks, die da drin stecken, müssten ja eigentlich dazu befähigt sein, zumindest mal eine Top-10-Defense hinzustellen, was den Packers jetzt seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so nicht mehr gelungen ist.
Ja, also absolut.
Jeff Heflay, keine Ahnung. Ich kannte den vorher nicht, war bis jetzt College-Coach bei Boston College. Da war er der Head-Coach und kam zumindest, weiß nicht, wie du ihn erlebt hast, bei der Antrittspressekonferenz sehr gut rüber. Die Packers-Fans haben ihn da ziemlich gefeiert, weil er halt eine aggressivere Defense spielen lassen will als Joe Barry jetzt. Und da wiederum, und da sind wir jetzt bei dir wieder, dafür braucht er halt genau so einen Safety wie McKinney, der halt letzte Saison mit der beste Coverage-Safety der Liga war bei den Giants, ja, der auch hinten halt mal einen Fehler ausbügeln kann mit seiner Range, wenn viel Pressman gespielt wird vorne, wenn viel geblitzt wird und dann mal einer hinten fehlt. Und ja, dadurch dem Gegner vielleicht die Gelegenheit für lange Pässe gegeben wird, dann hast du halt hinten noch einen McKinney. Und die Packers hatten letztes Jahr ja auch große Probleme, die Mitte des Feldes zu verteidigen. Also der Erfolg von Jeff Heflay wird dementsprechend auch mit dem von Xavier McKinney, auch von Xavier McKinney abhängen, so rum. Ja, auch unter anderem auch von den beiden Second-Round-Picks im Draft, die wir jetzt geholt haben, also dem Linebacker Ed Jaron Cooper und dem anderen Safety Jawan Bullard, der wahrscheinlich dann mit McKinney zusammenspielen wird. Die werden wahrscheinlich beide starten. Weiß man natürlich auch bei beiden nicht. Auch beide so ein bisschen kleinere X-Faktoren für mich noch. Also auf die Defense bin ich sehr gespannt. Da kann sehr viel bei rauskommen, aber auch sehr wenig.
Also McKinney ist ja auch bekannt dafür, Single High zu spielen. Also genau. Das passt dann eben auch zu dieser Jeff Heflay-Ansage, die ich eben natürlich auch total gefeiert habe, weil dieser konservative Ansatz über Jahre, was er eigentlich, also konservativ ist ja eigentlich im Sport für mich immer okay, das ist solide, aber es war bei den Packers ein konservativer Ansatz, der dann auch oft in die Hose gegangen ist, weil dann bist du trotzdem überrannt worden. Und dann habe ich mir dann eigentlich immer gewünscht, ja, gehst doch dann einfach mal aggressiver an. Und wenn du dann auf die Schnauze fällst, ja, okay, du hast mal was probiert, probiert. Aber es wurde irgendwie immer gefühlt gar nichts probiert und trotzdem sind wir überrannt worden und gerade über die Mitte attackiert worden ohne Ende. Und da ist McKinney der, um das nochmal zu präzisieren, in der Coverage Grade letztes Jahr von PFF auf Platz 1 war der Safety, ist also hier der Top-Safety in der ganzen Liga. Da ist es natürlich ein absolut guter Fit, dass das sich gegenseitig eben gut ergänzen kann. Wir haben endlich wieder einen geilen Safety und einen Coordinator, der das aggressiv pushen will nach vorne, um einfach auf dem Papier dann wieder zeigen zu können, hey, die Packers kommen jetzt nicht nur mit einer jungen Offense, die vielversprechend ist, sondern auch mit einer Defense, die, oh, jetzt vielleicht endlich mal performt.
Also, ihr, Grille, habt es, glaube ich, wirklich gut gemacht, da diesen Savage mit McKinney zu ersetzen. Also habe ich selten erlebt, dass gerade was so die Metriken und die Statistik und so weiter betrifft, dass das diese Gap so groß war zwischen dem Starter aus dem letzten Jahr und dem potenziellen Starter für die kommende Saison. Also Darnell Savage hat von allen, oder von vier, also es gab 84 Safeties, die mindestens 400 Snaps letztes Jahr gespielt haben. Da war er auf Platz 76 mit einer Missed Tackle Rate von 18,5%. Also fast jeder fünfte Tackle ging in die Hosen.
Der hatte ja eigentlich auch eine gute Range, weil er extrem schnell war, aber das war halt das große Problem, der kann halt nicht tackeln.
Nee. Genau.
Hat es nicht gelernt über die 4 Jahre.
Und
leider.
McKinney war in der gleichen Statistik auf Platz 5, also in der positive Top 5 mit fast knapp 6% Missed Tackle Rate. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied, muss man
also
sagen.
Also du kannst auch in so viele Bereiche reingehen, um dann einfach nur alleine durch McKinneys Verpflichtung eine Steigerung prophezeien zu können und machst da gar nicht mal einen Bold Pick, weil einfach die Packers auch letztes Jahr nur 18 Takeaways hatten. Das waren die 10 wenigsten in der ganzen Liga und nur 7 Interceptions. Das war der zweitschlechteste Wert in der ganzen Liga. Also auch da weißt du mit McKinney, ey, da hast du einen Hawk, der da einfach mal drauf geht und alleine vielleicht schon 4, 5, 6 Interceptions in der Liga erreichen wird. Also auch das ist deutlich besser. Bei Third Downs haben wir 43% zugelassen, dass das immer von den Gegnern ja halt dann erreicht wurde, dann dass das ein neues First Down haben. Auch da ist mit einem aggressiveren Ansatz damit zu rechnen, dass wir da einfach viel mehr Stops kreieren. Und das, ja, das ist alleine mit dieser Verpflichtung angegangen worden und das finde ich echt gut. Und da ist auch jeder Cent, der da investiert wurde, einfach auch richtig angelegt.
Also es kann ja nichts mehr schiefgehen, so wie sich das anhört. Michael, eine Frage an dich noch bezüglich dieser Laufverteidigung. Wie löst das Problem dann auch McKinney im Alleingang? Oder ich glaube, die Packers haben ja die 5 meisten Rushing Yards zugelassen. Und das ist ja auch traditionell sind sie da ja schlecht. Das ist ja auch nichts Neues.
Das bin ich sehr gespannt, was ja Jeff Heflin mitbringen wird. Er bringt ein neues Base-System mit. Also die Packers haben ja in den letzten Jahren immer eine 3-4-Defense gespielt. Und Jeff Heflin wird jetzt auf eine 4-3-Defense, also mit 3 Linebackern umstellen. Ob das dann hilft, wie gesagt, ich kenne Jeff Heflin nicht gut genug, um das beurteilen zu können, wie seine Defense dann aussieht. Aber ich denke mir die ganze Zeit so viel schlechter als mit Joe Barry kann es ja eigentlich nicht werden. Aber das ist natürlich das große Fragezeichen, die Defense. Ich glaube, die hat extrem viel Potenzial, wie die Offense auch. Auch bei der Offense gibt es ein paar Unwägbarkeiten Richtung O-Line zum Beispiel. Da wird jetzt wahrscheinlich auch Jordan Morgan, der Rookie, direkt auf Left Tackle starten.
Ja.
Das weiß man auch nicht so genau, was da los ist. Zach Tom, der sehr gut gespielt hat letztes Jahr auf Right Tackle, den wollen sie auf Center ziehen, was mich ein bisschen überrascht, weil der wirklich auf Tackle, glaube ich, größeren Wert hat. Also da auch die O-Line, sehr viele junge Receiver, generell einfach eine extrem junge Offense. Auch da gibt es ein paar Unwägbarkeiten. Aber das Potenzial ist auf beiden Seiten des Balles extrem hoch bei den Packers, glaube ich.
Und bei der O-Line kann man noch einwerfen, dass wir traditionell eigentlich das mit auch mal Notpersonal und so eigentlich immer ganz gut hinbekommen haben. Also da ist so in Green Bay eine große Geschichte da, dass das irgendwie am Ende auch passt.
Aber es ist schon ein diese O-Line ist schon ein Fragezeichen.
Ja, natürlich ist das schon ein Fragezeichen. Mit, oder? Ja, absolut, na klar. Aber da sind wir doch trotzdem positiv.
David Bakhtiari.
Ja.
Aber der war ja die letzten 2 Jahre
auch kein Packers, nochmal ein bisschen Input von euch über Instagram. Strake und Sepp im Web nennen Jordan Love als X-Faktor, aber Quarterbacks, konntet ihr nicht wissen, sind bei uns ja verboten. Dann hatten wir noch Karimbe unterstrich Karimbe, der geht mit euch, Michi Grille, neuer Packers Defensive Coordinator. Und es gibt noch eine ganz spannende Frage, wirklich mit einer kurzen Antwort bitte, Grille von Sönke, liebe Grüße. Der schreibt nämlich, der Receiver-Core der Packers, ist es eher ein Vorteil, dass die Gegner hier keine klare Nummer 1, 2, 3 erkennen können?
Es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass es ein Vorteil ist oder da war, weil wirklich einfach da jeder immer mal reingesprungen ist und am Ende vor allem Romeo Dubs, weil Christian Watson ja verletzt war und sich nicht so als Nummer 1 etabliert hat. Aber ja, langfristig gesehen wünsche ich mir da schon, dass sich eben Christian Watson und Romeo Dubs da vielleicht als 1 und 2 herauskristallisieren. Du kannst aber natürlich Jaden Reed, dann hast du zwei gute Tight Ends, du hast noch Dontavian Wicks, Amari Turebo, Melton dahinter, du kannst da wirklich sehr viel Variabilität reinbringen, was ich echt auch total gut finde. Alle sind jung, also der Älteste in dieser Offense ist Josh Jacobs, der neue Running Back mit 26. Also da ist wirklich ganz, ganz viel Potenzial da, dass du immer mal wieder reinwerfen musst und das werden sie wahrscheinlich auch machen. Aber von dem her, ich wünsche mir schon, dass es eine klare Nummer 1 und 2 vielleicht gibt, aber immer mal wieder durchgemixt wird, um gerade die Gegner halt auch mal überraschen zu können, was ich in den letzten Monaten ja dann gezeigt hat, der letzten Saison.
Dontavian Wicks ist mein Sleeper für diese Saison.
Fantasy Alert.
Das vielleicht nicht so, aber ich glaube, der könnte durchstarten.
Ja. Gut, das waren die Packers, haben sie gut gemacht, Daddy, die beiden, oder?
Top.
Kann man jetzt nicht meckern.
Müssen wir
jetzt noch über andere Teams reden, oder was? Ja.
Ihr könnt jetzt raus. Daddy macht weiter mit seinem X-Faktor bei den Lions.
Mein X-Faktor für die Detroit Lions ist Jameson Williams, ein ehemaliger First-Round-Pick. Für den, das darf man nie vergessen, sie mit den Minnesota Vikings hochgetradet haben. Ich glaube, auf Position 12 und nicht nur ich, sich damals gefragt hat, wieso lassen die Vikings das denn zu, dass da an dieser Stelle jemand gedraftet wird, der ihnen ganz schön wehtun könnte in den nächsten Jahren. Bis jetzt ist es noch nicht so gekommen, liegt aber halt auch daran, dass Jameson Williams, als er aus dem College kam, als er noch College-Spieler war, sich das Kreuzband gerissen hat. Und dann 2022 hat er nur in 6 Spielen das Trikot angehabt und hat nur 9 Targets bekommen. Ich glaube, ein Catch, das war so ein 41-Yard-Touchdown, so eine Bombe. Für die ist er bis jetzt, in Anführungszeichen, bekannt geworden. Ich glaube aber schon, dass Jameson Williams ein relativ kompletter Receiver sein kann. Und ich glaube, eine perfekte Ergänzung zu Amon-Ra St. Brown. Er wird auch, glaube ich, Starter sein. Deswegen ist er mein X-Faktor, weil dieses Pedigree, was er auf dem College hat und dieses Potenzial, was er hat, glaube ich, kann er jetzt im dritten Jahr nach der Verletzung dann endgültig einlösen und zeigen. Und Josh Reynolds, der ja so ein, ja, besser performt hat, als man dachte, vermutlich, der ist jetzt weg, der ist jetzt bei den Denver Broncos. Also ist ein Starterposten für Williams frei. Und er hat, ich finde, er hat letztes Jahr auch schon angedeutet, hatte dann 11 Catches über die letzten 3 Spiele und dann sogar im NFC Championship Game. Das haben die Lions ja verloren, hat er dann 2 Touchdowns gemacht. Ich glaube, eins war so ein Endaround oder so ein Rushing.
Einmal Play. Rushing, einmal ja, Receiving.
Genau. Ich glaube, 78% Target Share hatte er dann auch in diesen Playoff-Spielen. Also, bitte nicht Target Share, um Gottes Willen. Es sind 78% der Snaps hat er dann, glaube ich, gespielt. Also, er hat schon angedeutet, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, wenn man jetzt nur mal davon ausgeht, dass er halt so eine tiefe Gefahr ist für den Gegner, passt es bei den Detroit Lions auch perfekt in diese Offense, weil du hast Amon-Ra, du hast Sam Laporta, absolut sensationeller junger Tight End. Und die hast du ja sowieso safe. Und dann hast du noch ein Run-Game. Ich glaube, die Lions hatten letztes Jahr die 7 meisten Run-Plays in der ganzen Liga. Also das wird sich nicht ändern, weil Kutsche, der Offensive-Coordinator, ist ja weiterhin der kanadische Sprintstar Ben Johnson, er ist ja nicht weggegangen. So, und damit wird sich das von der Philosophie nicht ändern. Und deswegen glaube ich, dass du dann, wenn du Reynolds mit Williams ersetzt, und zwar ein Williams, der einigermaßen an diese Leistung anknüpfen kann, die er in Alabama gezeigt hat, ich glaube, dann könnte er vollkommen eskalieren nächstes Jahr. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich versuche auch schon seit Monaten, den in meiner Dynasty League zu ertraden. Aber bis jetzt ist der andere GM zu clever und gibt ihn mir nicht, Michael.
Ja, ich finde wirklich Jameson Williams, der bringt eigentlich, das ist so die Definition von X-Faktor.
Ja, genau.
Weil der kann totaler Gamechanger sein, glaube ich, mit seinem Speed. Und bei dem man auch wirklich nur hoffen kann, weil er, glaube ich, wirklich Spaß macht auch auf dem Platz, dass er jetzt endlich mal eine ganze Saison auch spielen kann. War er letzte Saison noch gesperrt, um dann auch in den Flow zu kommen. Ist auch deswegen X-Faktor, weil du es halt nicht wirklich abschätzen kannst, ob es dann wirklich klappt. Sonst wäre es ja ein Ausrufezeichen,
genau.
Und kein X. Weil er ist ja, er hat halt einfach jetzt wenig gespielt in den letzten zwei Jahren. Er hat auch zwar gezeigt, welche Ansätze er hat, er hat es aber noch nicht konstant gezeigt. Und ja, jetzt ist es auch des und auch deswegen finde ich es ein super Pick, Daddy, weil hinter Amon-Ra haben die Lions jetzt wirklich nicht mehr so viel auf Receiver. Also Josh Reynolds, hast du ja angesprochen, ist weg. Da hinter Jameson Williams gibt es dann noch Khalif Raymond und Donovan Peoples-Jones. Das sind jetzt nicht unbedingt die Receiver, die Defensive Coordinators jetzt schlaflose Nächte bereiten. Natürlich haben sie Sam LaPorta noch auf Titan. Das ist wahrscheinlich dann so die Nummer 2 im Passing Game. Ja. Und Jahmyr Gibbs wird da als Running Back auch seine Catches bekommen. Aber dieses vertikale Element, also diese Chunk Plays auch mal, auch dieses nochmal nach dem Catch ein paar Yards machen. Also LaPorta und Amon-Ra sind ja so klassische Move the Chains Targets eigentlich. Aber diese 40, 50 Yards Plays, die willst du eigentlich von Jameson Williams haben. Und ich glaube dann, wenn das klappt, dann ist es wieder eine richtig, richtig gefährliche Offense. Weil die O-Line, wissen wir, vielleicht mit den Eagles zusammen die beste in der ganzen NFL. Die haben jetzt auch noch Kevin Seidler dazu bekommen von den Ravens. Ja, und ansonsten die Cornerback-Position, was ja letzte Saison noch so ein bisschen die Schwachstelle war in der Defense, die haben sie auch adressiert mit Terrion Arnold, den sie in der ersten Runde gepickt haben, und Carlton Davis, den haben sie aus Tampa Bay geholt.
Da kurzer Einwurf, also die Run-Defense, die Laufverteidigung, hat nur knapp über 90 Rushing Yards pro Spiel zugelassen, das war der zweitbeste Wert in der Liga, aber fast 260 Passing Yards pro Spiel zugelassen. Das war
ja deswegen finde ich auch, dass die Defense schon noch beweisen muss, dass sie eine Super Bowl Defense sein kann. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ansonsten finde ich, haben die Lions so ziemlich alles, was es braucht, und sie hätten definitiv alles, wenn Jameson Williams dann noch dieser Game Changer wird, den sie halt haben wollten, als sie ihn so hoch gedraftet haben.
Und warum sie vor allem gleich wieder da dabei sind, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, liegt halt auch daran, dass sie vor allem Ben Johnson auch gehalten haben. Also der war ja im Anflug schon auf Washington, hat der Daddy auch vor ein paar Folgen schon mal gesagt, dass sie den am Ende gehalten konnten, ist schon sehr erstaunlich, weil gerade diese Detroit Offense in den letzten Jahren ja dann schon echt extrem überzeugt hat, was vor allem an Sam Brown und aber auch an Jared Goff, den sie jetzt auch für 4 Jahre und über 200 Millionen gesichert haben, zugrunde liegt, weil als gerade Goff damals hingewechselt ist, hat man ja gedacht, ja, okay, es ist auch eher nur ein solider Quarterback, aber der hat sich ja nochmal extrem nach oben gesteigert und auch explosiv auch unterwegs. Da kann dann Williams eben noch mehr dazu helfen, dass er seine Werte vielleicht sogar nochmal toppt. Und die waren mit 4.500 Yards und 30 Touchdowns, was fast Karrierehöchstwerte für ihn waren, ja schon top. Und da ist Ben Johnson halt eben das Ausrufezeichen, also Williams der X-Faktor und Ben Johnson finde ich das Ausrufezeichen in dieser Offense, dass sie das einfach weiterhin so fortsetzen können, die gemeinsame Zusammenarbeit.
Was bei, erstaunlich. Weil du Jared Goff ansprichst, also der wird auch immer unter dem Radar fliegen und wird auch immer schlechter eingeschätzt werden von Fans, als er dann tatsächlich ist. Und es wird immer die Frage sein, Huhn oder Ei, Ben Johnson oder Jared Goff, so, wer ist dafür jetzt verantwortlich? Und wir werden es dann spätestens sehen, wenn Ben Johnson vielleicht 2025 dann irgendwo Headcoach wird, ob Jared Goff weiterhin so effizient sein kann. Aber ich glaube, seit über 2 Jahren ist Goff in allen Statistiken da ganz weit in der NFL, was die Quarterbacks betrifft, Completion Percentage, Yards an sich, glaube ich, ist er sogar auf Platz 3, Yards per Attempt, was er auch immer, ist er konservativ oder geht da ein bisschen Risiko, Passing-Touchdowns, ich glaube, die 6 wenigsten Interceptions. Also, Goff macht's perfekt in diesem System. Und mehr willst du ja auch erstmal nicht.
Ja.
Vorher holt Ben Johnson aber noch in Paris bei den Olympischen Spielen wieder Gold.
Nein, weil er gedopt ist. Das ist doch ein Doper, deswegen muss er jetzt die Lions koordinieren, ist ja klar.
Okay. Auch hier bin ich schon in dieser Division gespannt auf eure Endplatzierung. Finde ich auch nicht so einfach. Michi, mach dir schon mal Notizen, du bist gleich wieder dran. Wir schließen die Division aber noch ab mit den Vikings. Ähnlich ein bisschen wie Derrick Henry ist das ein X-Faktor, der für mich auf der Straße liegt. Auch ein bisschen langweilig, aber es ist nun mal der X-Faktor, Justin Jefferson. Keine Frage für mich, Kirk Cousins ist weg. Höchstwahrscheinlich wird, Achtung, Sam Darnold auf Quarterback in die Saison starten in Minnesota, eventuell im Laufe der Spielzeit dann von Rookie-Spielmacher J.J. McCarthy ersetzt. Aber beide sind natürlich im Vergleich zu Kirk Cousins ein klares Downgrade. Trotzdem muss Justin Jefferson mehr denn je beweisen, muss oder liefern vielmehr, besseres Wort. Er ist ja jüngst auch zum bestbezahlten Receiver aller Zeiten geworden. Also der hat Druck, der muss liefern. Und er muss vor allem im Vergleich zur letzten Saison verletzungsfrei bleiben. Wenn er es bleibt, dann ist er natürlich ein absolutes Puzzlestück. Denn neben ihm sehe ich in der Offense, jetzt tut's euch wahrscheinlich wieder weh, Michi und Grille, nur Aaron Jones, der als Running Back von den Packers zu den Vikings ja gewechselt ist. Als Playmaker in der Offense, Jordan Addison, TJ Hawkinson, Ty Chandler, ja. Also alle kacken eigentlich gegen Justin Jefferson logischerweise ab. Die werden auch ihre Targets bzw. Chancen bekommen, aber auf denen ist natürlich alles zugeschnitten. Und nochmal, er wird Bälle bekommen von jemandem, der, und wir reden immer noch von Kirk Cousins, aber der nicht so akkurat und so regelmäßig liefern wird wie halt Kirk Cousins, sei es nun Sam Darnold oder ein J.J. McCarthy. Also ohne einen funktionierenden Justin Jefferson geht bei den Vikings in der kommenden Saison nichts. Michi, gibst du mir da recht?
Da gebe ich dir recht, was Justin Jefferson angeht. Ich würde dir ein bisschen widersprechen wollen, was Jordan Addison und vor allem TJ Hawkinson angeht. Ich bin dann, wenn ich schon nicht bei Zach Moss bin, bin ich der Vorsitzende des TJ Hawkinson Fanclubs Mittelfranken. Nein, also ich glaube, das ist einer der besten Pass-Catching-Titans, wenn er fit ist. Er war letzte Saison leider schwer verletzt. Ich glaube, das ist eine richtig, richtig gute Ergänzung zu Justin Jefferson. Natürlich steht der über allem, weil es ist der beste Receiver in der NFL, Punkt. Und ich habe auch als X-Faktor Jordan Addison schon noch auch auf dem Schirm. Weil bei Jefferson, da wissen wir ja, was er kann und wie gut er ist. Und das, ja, sky is the limit. Bei Jordan Addison wissen wir das noch nicht genau, wie gut er noch werden kann. Aber er hat schon echt gute Ansätze gezeigt letzte Saison als Rookie. Und da bin ich sehr gespannt, wie das auch mit einem, ja, wahrscheinlich erstmal nicht so starken Quarterback der Fall sein wird. Also ich glaube nicht, dass Darnold oder auch J.J. McCarthy im ersten Jahr direkt an die Leistung von Kirk Cousins vor seiner Verletzung rankommen werden. Aber Addison finde ich auch sehr spannend und Hawkinson, Addison und Justin Jefferson finde ich eigentlich sogar ein ziemlich starkes Trio. Was halt fehlt, ist so ein bisschen der Nummer 3 Receiver halt hinter Addison und Justin Jefferson. Da fehlt so die vierte richtig gute Anspielstation, deswegen müssen die drei halt ihr Level erreichen und vor allem auch fit bleiben. Also Hawkinson und Jefferson waren ja letzte Saison auch verletzt, weil ja, dahinter wird's dann halt dünn.
Ich glaube, das war KJ Osborne, oder? War meistens dann der ja, dritte Receiver.
Ja, aber der ist ja weg jetzt.
Ja, genau. Ja. Und jetzt wird's dann Brandon Powell wahrscheinlich sein. Powell, ja. Und also die Vikings haben schon relativ oft mit 11 Personnel, also mit 3 Receivern gespielt. Ich glaube, bei 75% aller offensiven Snaps. Das ist schon eine ganze Menge. Und da brauchst du halt einen dritten Receiver. Es ist rein mathematisch, muss das halt dann so sein. Und das könnte eine Schwachstelle sein,
aber klar. Auch einen guten zweiten halt.
Ja, aber den haben sie ja.
Deswegen sehe ich Addison, glaube ich, schon.
Ja, voll, ja, voll. Da bin ich total bei dir.
Deswegen sehe ich Addison schon auch in einer wichtigen Rolle.
Ja, klar.
Ich meine, vielleicht wird er da auch einfach, also O'Connell dann auch einfach eingestehen, dass er vielleicht mit diesem Personal nicht mehr weitermacht, sondern vielleicht da einfach mehr Variabilität reinbringt, weil gerade mit Darnold hast du halt nicht mehr dieses Cousins-Zusammenspiel von Anfang an, wo du weißt, okay, der passt eigentlich die ganze Zeit, der hat dieses blinde Verständnis, das kann ja Sam Darnold gar nicht haben. Ich will jetzt Sam Darnold nicht in die Pfanne hauen, aber das kann einfach von Anfang an nicht das Gleiche sein. Also vielleicht wird er einfach echt ein wenig mehr umgestellt und halt dann, keine Ahnung, das Spiel der letzten Jahre der Vikings auch einfach ein wenig verändert, weil Cousins halt der klare Passer war und halt eher, ja, einfach dieses blinde Verständnis hatte und halt diese weiten Dinge auch oft auf Jefferson dann geworfen hat. Das kann natürlich schon alles weniger sein. Auch am Ende dann dazu führen, dass Jefferson erstmal nicht an seine Marken oder Zahlen der letzten Jahre auch rankommt. Weil du kannst es ja, klar, weißt du, dass er es bringen würde, aber das ist schwierig, finde ich, auf dem Papier, weil Cousins und Jefferson halt schon dieses blinde Verständnis quasi hatten.
Also ich finde, bei der Offense bis auf diese Position Receiver Nummer 3, das sieht schon solide aus. Also solide, klar, das Fragezeichen ist der Quarterback, sind wir uns ja einig.
Ja. Aaron Jones hatte ja auch seine Snaps in Green Bay auf Receiver ab und zu.
Ja.
Naja, Jones ist ein Upgrade im Vergleich.
Dürfen wir im Passspiel auch nicht unterschätzen.
Im Vergleich zu dem,
was er letztes Jahr hatten.
Also das glaube ich auch, klar. Ich meine, wen hatten sie? Alex Mattison, das war ein Experiment, das nicht so funktioniert hat. Ty Chandler und jetzt hast du halt Aaron Jones. Also das ist schon ein Upgrade, das ist klar. Was aber natürlich die Saison der Vikings mitentscheiden wird, ist halt wieder die Defense. Brian Flores, das ist einfach, der weiß, ja, was er tut.
Absolut.
Sehr interessant finde ich, dass die Vikings das einzige Team wirklich war, das mit drei Safeties durchgehend eigentlich gespielt hat. Also es gab drei Safeties, die über 900 Snaps letzte Saison gespielt haben. Harrison Smith, klar, das alte Schlachtross kennt jeder. Cameron Bynum, der ist auch so ein sehr interessanter Spieler, finde ich. Ein sehr guter Spieler vor allen Dingen. Und ja, der hat gegen die 49ers hat er ein Spiel gehabt, 9 Tackles. Insgesamt hat er, glaube ich, fast 140 Tackles gehabt letztes Jahr. Und 2 Picks, glaube ich, auch gegen San Francisco. Also da war NFC Defensive Player of the Week. Also das haben sie eh. Und die Frage wird halt sein, wird der Pass Rush funktionieren? Dallas Turner haben sie gedraftet. Jonathan Greenard haben sie unter anderem geholt. Also ne, das ist, glaube ich, der Backbone. Das muss auf jeden Fall stimmen. Die Defense muss passen. Und bei der Offense mal sehen. Aber wie Kutsche, da kommen wir dann wieder zurück, natürlich sagt, ohne Jefferson, ohne eine Sensationssaison, sind sie völlig chancenlos in der Division, glaube ich.
Ja. Gut, dann lass uns ranken, Michi. Die NFC North.
Ja, ich finde, also wenn wir vorhin gesagt haben, die AFC North ist die stärkste Division, ich glaube, man kann schon argumentieren, dass die NFC North dann die zweitstärkste ist oder zumindest auch die engste und spannendste vielleicht oder zweitengste, zweitspannendste. Ich fand es auch wieder nicht leicht, weil die Packers und die Bears sind so ein bisschen schwer greifbar, finde ich. Die haben beide extrem viel Potenzial. Die Lions sind natürlich das Team mit der höchsten Baseline. Ich habe dann geschwankt, ob ich die Packers oder die Lions auf die 1 setze. Hab natürlich jetzt mal, weil ich sonst ja immer so der Skeptiker bin, habe ich jetzt mal den Optimismus mich breitschlagen lassen und habe die Packers tatsächlich auf die 1 gesetzt.
Das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut.
Ja, die Lions dann knapp dahinter auf die 2 können, also sind wahrscheinlich trotzdem der Favorit, aber die 2 sehe ich ein bisschen vor dem Rest. Dann habe ich die Bears auf die 3. Ich glaube, die werden eine ganz gute Rolle spielen, vielleicht auch um die Playoffs sogar mitspielen. Und die Vikings wegen der Quarterback-Thematik sind eigentlich ansonsten gut aufgestellt. Aber ich glaube, da wird es erstmal ein Downgrade geben von Kirk Cousins auf Sam Darnold und J.J. McCarthy. Auch wenn die eigentlich gute Umstände haben. Wir haben auch noch nicht die O-Line, glaube ich, angesprochen bei den Vikings. Sehr gutes Tackle-Duo. Das sind, glaube ich, ganz gute Umstände auch für diese beiden Quarterbacks. Trotzdem glaube ich, dass die Quarterback-Situation dann dafür ausschlaggebend sein wird, dass die Vikings letzter in der Division werden.
Also für mich ist es die leichtere Division als die AFC North, weil da kann wirklich viel passieren. Da sehe ich es schon ähnlich wie du, Michael. Also die Vikings habe ich auf 4, dann die Bears auf 3, die natürlich im Playoff-Rennen wirklich mitspielen können. Und da davor mache halt dann ich mal den Skeptiker und sage, also was heißt Skeptiker? Die Packers kommen natürlich trotzdem in die Playoffs, aber als zweites Team mit einem besseren Rekord als letztes Jahr, das war ja 9-8. Das sehe ich schon, dass da gesteigert wird auf 11, vielleicht 12 Siege. Aber die Lions habe ich dann schon im Gefühl noch davor, dass die vielleicht auch noch mal besser werden können und vielleicht statt 12-5 auf 13-4 oder 12-3 halt noch einfach
Mathe. Noch ein Unentschieden.
Ja, genau, ein Unentschieden ist auch noch dabei, genau. Aber auf jeden Fall, dass sich die beiden Teams steigern und schon vor dem Rest, also vor den Bears und Vikings, dann da sich schon früher oder später absetzen werden.
Also ich habe die Lions und Packers mit dem gleichen Rekord, aber Jared Goff gewinnt in Lambeau und dadurch haben sie den Tiebreaker und die Lions gewinnt die Division. Auf Platz 3 habe ich die Bears mit einem positiven Rekord, gerade so. Aber ich glaube, da wird es dann schon ein paar Hiccups mit Caleb Williams geben. Und die Vikings, glaube ich, weil sie in der Division dann, wenn ich so die Spiele durchgehen würde und tippen müsste, verlieren sie mir dann zu viele Spiele in der eigenen Division. Und deswegen habe ich sie auf Platz 4.
Und wenn Jared Goff dann im Lambo gewinnt, Daddy, dann ruft er laut, I own you, oder?
Ja, der hat ja leider schon gewonnen. Vor 2 Jahren hat er uns ja das Playoff-Ticket versaut.
Ja, deswegen ja.
Na, das macht dann Caleb Williams, wenn der auch in Lambeau gewinnt, dann sagt er, I still own you. Das
ja, Ding passt ja, zwar aber, nicht, aber er macht aber letztes Jahr hat Jared Goff ja das Spiel in Lambeau, glaube ich, weggefummelt, oder war das in Detroit das Spiel? Es war das Detroit
Thanksgiving-Spiel. Genau.
Ja. Ich sehe es wie ihr, also Caleb Williams braucht noch mindestens ein Jahr, deswegen die 3, Vikings an 4, ja, und die Lions sehe ich auch vor den Packers, also ich gehe da mit Grille. Und mit Detti, ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, uns Feedback zu geben über Social Media oder ihr schreibt eine Mail an info@kicker.de oder eine Mail an redaktion@footballerei.de. Wenn ihr eine Mail an den Kicker schreibt, schreibt bitte in den Betreff irgendwas mit Michi und Grille, damit es dann die beiden Jungs auch erreicht. Detti, womit geht's denn in 2 Wochen weiter? Weil die nächste Ausgabe von Icing the Kicker erscheint am 18. Juli. Welche beiden Divisions kommen dann ran?
Ich muss mal gucken. Überbrücke mal bitte.
Das ist die Frage, also ob du von oben nach unten gehst oder
ich hab's auch, ob du erst links oder erst rechts machst.
Also kommt erst West oder erst East?
Sag Michi, sagst du. Komm.
Ja, in 2 Wochen haben wir die AFC und die NFC West.
West.
Dann macht er genau das Gegenteil von nie Wild, ohne Wild von nie ohne Seife waschen, hat man doch früher gelernt. So merkt man sich doch die Himmelsrichtungen. Also wäre ja Ost. Nie ohne Seife waschen und dann weißt du, wie die Dinger sind. Im Uhrzeigersinn.
Hast du das wirklich noch nie gehört, Daddy?
Nein.
Ich kenne das auch nicht.
Ich kenne das auch nicht. Wir sind zu alt.
Das habt ihr ja doch sicher. Das war im Kindergarten bei uns ständig Thema. Ja. Im Uhrzeigersinn nie ohne Seife waschen und dann weißt du.
Als ihr im Kindergarten wart, haben Daddy und ich schon unser Studium abgeschlossen.
Was, ihr habt studiert?
Da habe ich meinen LKW-Führerschein gemacht.
Oh, ey, Trucker. Oh, Trucker. Daddy.
Nein, das ist ja Scherz. Geil. Scherz.
Gut. Dann so viel an dieser Stelle. Die Division-Previews von Icing the Kicker sind hiermit feierlich eröffnet. Nächste Woche, anders in 2 Wochen, geht's dann gen Westen. Go West. So wie die Pet Shop Boys. Kennt ihr auch nicht. Egal.
Freilich kennen wir die. Danke, freilich.
Natürlich.
Übrigens, der beste Trucker-Film ist Over the Top. Da sind wir uns ja alle einig. Okay, den kennt ihr aber auch nicht seit
2. Nee, den kenne ich nicht.
Was? Du kennst Over the
Nein,
Top
nicht? Nein.
Alter. Bitte nachholen. Bitte nachholen. Ja.
Also hole ich nach.
Super Soundtrack. Ja,
gegen eigentlich. Den Rest der Welt mit Marius Müller-Westernhagen. Das ist auch, ein Trucker-Film übrigens.
Der ist noch, stimmt, Kutsche, der ist noch besser. Bis dann. Gut. Tschüss.
Alright. Ich danke euch drei. Danke euch fürs Zuhören.
Danke.
Tschüss.
Ciao. Ciao zusammen.